Ja, schönen guten Morgen. Es ist 9 und ich würde einfach mal beginnen, auch wenn wir keinen Sitzungsleiter haben. Dann mache ich das einfach so, ich stelle mich selber vor. Mein Name ist Holger Trapp, ich arbeite am Rechenzentrum der TU Chemnitz und bin dort spezifisch zuständig für die IT-Belange der Universitätsbibliothek. Also in diesem Umfeld schon lange im Linux-Geschäft tätig, auch privat nutze ich das System. Und ich möchte hier in diesem Vortrag, den wir überschrieben haben, mit einem Streifzug durch die Welt der Kommandozeile, Ihnen mal eine kleine Rundreise zeigen, wie wir typischerweise Linux benutzen, also sprich mit einer nicht nur grafischen Schnittstelle, die Sie sicherlich alle kennen, wie Sie auch von Windows her sicherlich kennen, sondern eben eingebettet in die grafische Oberfläche eine textuelle Schnittstelle. Das heißt also, wir tippen die Befehle, die wir dem Rechner übergeben wollen und erwarten dann entsprechend in diesem textuellen Kontext auch wiederum die Antwort. Das benutzen wir in zweierlei Hinsicht. Einmal als wirklich interaktives Werkzeug, das heißt im Dialog, also so kommunizieren wir wirklich mit der Maschine. Und zum anderen natürlich auch zum Automatisieren von Abläufen. Sie können sich ja selber mal vorstellen, wenn Sie ein grafisches Programm hernehmen, haben Sie das Problem, dass Sie das zwar sehr schön intuitiv bedienen können, wenn es gut gemacht ist, führen ist oftmals etwas schwierig, vor allem nachts, wenn kein Bediener davor sitzt, wenn also irgendwann zeitgesteuert bestimmte Jobs ablaufen sollen, eine Datenbank soll gesichert werden, eine Integritätsprüfung über ein Dateisystem soll erfolgen oder was auch immer. Und diese Dinge lösen wir dann eben als zweiten Komplex mithilfe dieser Kommandozeilentechnologie. Das Ganze ist jetzt als Einsteigervortrag gedacht. Ich werde also, denke ich, an einigen Stellen schon primitive Sachen erklären, wenn Sie das schon wissen. Nehmen Sie es einfach erstmal so zur Kenntnis und wenn Sie aber Fragen zu den Dingen haben, die ich hier vorstelle, die daran anknüpfen, scheuen Sie sich nicht einfach reinzusprechen. Also ich versuche auch einen Dialog mit dem Publikum zu realisieren. Wenn die Schrift jetzt nicht groß genug ist, möchten Sie mir das bitte auch sagen, also speziell die hinteren Reihen, wenn Sie das nicht lesen können, dann schalte ich das Ganze nochmal etwas größer. Bevor wir zur Praxis kommen, und ich will relativ viel Praxis eigentlich machen, ein klein wenig Theorie. Wenn wir uns so ein Unix-System überlegen und uns die Grafik mal rausdenken, also wir denken zurück in die Zeit, als Unix entwickelt wurden, als noch gar keine grafischen Terminals gab, dann hätten wir in etwa so eine Situation, wie sie dieses Bild hier vorn zeigt. Wir haben also irgendwo innen drin unsere Hardware, das ist der zentrale Bestandteil der Maschine, und darum liegt eine erste Software-Schicht, die man im Unix-Gemeinen als Kernel oder als Kern bezeichnet. Das haben Sie sicherlich auch schon gehört, Linux-Kern. Ist also die privilegierte Softwarekomponente, die wirklich die Hardware steuern kann. Die kann also über Treiber ihre Geräte ansprechen, sie managt den Speicher, den wir haben, sie teilt den Prozessen entsprechend Rechenzeit zu und diese Dinge mehr. Und dieser Kern stellt nun eine entsprechende Schnittstelle für die Anwendungen bereit. Die Anwendungen können und müssen sich für bestimmte Aufgaben an den Kern wenden. Beispiel, Sie wollen eine Datei öffnen, Daten hineinschreiben, die Datei wieder schließen. Das sind entsprechende Anweisungen, die über eine definierte Schnittstelle dem Kern mitgeteilt werden müssen, weil eine Anwendung alleine nicht das Recht hat, im Dateisystem bzw. auf der Platte oder wo auch immer die Daten liegen, Manipulationen vorzunehmen. Sonst würde ja Kuddelmuddel entstehen, sonst wären ja die Rechte nicht durchsetzbar, die man auf so einem Mehrnutzersystem braucht. Also das muss schon irgendwo zentral durch eine Komponente gesteuert werden. Und diese Anwendungen könnte man vielleicht nun grob in zwei Dinge unterteilen. Man könnte sagen, es gibt zum einen die Standardanwendungen, die jedes Unix mehr oder minder unverändert mitbringt. Man spricht vom sogenannten Werkzeugkasten. Das heißt also, Unix bietet Ihnen von Hause aus schon eine ganze Menge von Werkzeugen an, die für sich genommen manchmal sehr spezielle Aufgaben realisieren, die auch sehr einfach gehalten sind und bietet Ihnen eine Möglichkeit, diese Werkzeuge in flexibler Art und Weise nachher zu kombinieren. Das heißt, typisches Unix-Herangehen ist, ich habe eine Aufgabe zu lösen, schaue in den Werkzeugkasten, schaue in die Teile, die mir einen Teil der Aufgaben lösen können und baue dann die Werkzeuge so zusammen, dass sie mein konkretes Problem lösen. Es ist also durchaus nicht direkt typisch, dass man dafür dann wieder eine spezielle, neue, komplexe Applikation schreibt, sondern dass man eben auf das zurückgreift, was standardmäßig vorhanden ist und seinen Detailjob, also diese spezifischen Dinge, sehr gut realisiert. Ja, und der zweite Teil der Anwendung oder Applikation wäre natürlich das, was Sie dann von Drittanbietern dazu kaufen, selber schreiben, aus der Public Domain oder irgendwo aus dem Open-Source-Bereich laden. Also viele Dinge, die man sich irgendwo heutzutage aus dem Internet besorgen kann. Und um das Ganze herum habe ich nun noch einen grünen Kasten gezeichnet, den ich mit Shell, also die Schale des Systems. Da kommt auch dieser Begriff, innen haben wir den Kern, den Kernel, und außen haben wir die Schale, die Shell. Das ist nicht ganz korrekt, das Bild, weil die Shell selber auch eine Applikation ist. Also wir müssten sie eigentlich auch in den Bereich der Applikationen hineinzählen. Und sie kommuniziert auch direkt mit dem Kern, das heißt nicht über Vermittlung der Applikation. Insofern ist das Bild falsch gezeichnet. Aber was ich sagen will ist, dass dieses Grüne eben Ihre Benutzerschnittstelle ist. Das ist das, was Ihnen zugewandt ist. Mit dem Teil kommunizieren Sie. Dem übergeben Sie die Befehle, der vermittelt das. Er startet dann die Anwendungen aus dem Werkzeugkasten oder sonstige zusätzlich installierte Anwendungen und organisiert deren Zusammenspiel. Also ganz typisch im Sinne dieser Flexibilität durch die Shell ist, dass man zum Beispiel Pipelines aufbauen kann. Man kann also sagen, ich starte eine Applikation, die erzeugt Daten. Aber diese Daten will ich nicht direkt benutzen, sondern die will ich sofort, ohne sie irgendwo zwischen zu speichern, einer zweiten Applikation übergeben, die dann die Daten weiter bearbeitet, das vielleicht einer dritten Applikation übergibt und erst dann am Schluss das Ergebnis herauskommt, was mich interessiert. Das heißt also, man kombiniert über Mittel des Betriebssystems, vermittelt durch die Shell, die entsprechende Notationen dafür vorsieht, Applikationen in einer geschickten Art und Weise, so wie man sie benötigt. Und die Shell bietet eben mehrere solche Möglichkeiten, also nicht nur Pipes zu bilden, sondern zum Beispiel auch eine Ausgabe umzulenken. Die Programme werden häufig, die im Werkzeugkasten liegen, als sogenannte Filter geschrieben. Das heißt, sie lesen von der sogenannten Standardeingabe und schreiben auf die Standardausgabe. Das sind also abstrakte Ein- und Ausgabegeräte. Die sind standardmäßig natürlich mit der Tastatur bezüglich der Eingabe verbunden und standardmäßig mit dem Bildschirm bezüglich der Ausgabe. Es ist aber überhaupt kein Problem, diese Filter so zu konfigurieren, außen von der Shell, dass sie ihre Daten aus einer Datei lesen und sie irgendwo auf eine Datei schreiben. Und eine Datei ist im Unix ein ziemlich allgemeiner Begriff. Das heißt, irgendwo letztlich ist alles so halbwegs eine Datei. Also auch ein Netzwerkknoten, also ein Netzwerkport kann im Endeffekt wie eine Datei betrachtet werden. Also man könnte damit auch die Daten aus einer Datei im Filesystem lesen und irgendwo auf einen Netzwerkport schreiben und sie damit irgendwo hinschicken. Also all diese Dinge sind machbar. Das möchte ich Ihnen dann noch praktisch zeigen. Gut, das also erstmal vom Bild her. Deshalb sagen wir gern, also häufig diese Kommandozeile nutzen, wir arbeiten gern mit der Shell. Wenn es aber so ist, wie ich sage, dass die Shell auch nur eine Applikation ist, dann ist die nächste Stufe logisch, nämlich, dass es mehrere solche Shells geben kann, weil man sie auch austauschen kann. Sie ist ja nicht hart in das System eingebaut, sondern eben eine der möglichen Applikationen, die ganz normal die Kernschnittstellen benutzt, um ihren Job zu machen. Und es ist auch so, dass sich im Laufe der Zeit verschiedene Shells entwickelt haben. Die einzelnen jetzt durchzugehen, das spare ich mir. Ich weise bloß mal darauf hin, dass es zwei Familien gibt. Das ist einmal die sogenannte Bourne-Shell-Familie und zum anderen die C-Shell-Familie. Die Bourne-Shell-Familie setzt auf der Ur-Shell des Unix auf, die von einem Herrn namens Steve Bourne geschrieben ist, daher auch der Name. Diese Shell war relativ gut nutzbar im Sinne der Programmautomatisierung, also Abläufe zu steuern. Dafür war die ganz ordentlich geeignet. Sie war weniger gut geeignet für den interaktiven Betrieb. Das ging damit los, dass Sie, wenn Sie eine Kommandozeile eingetippt hatten, nur von hinten rechts wieder die Zeichen wegnehmen konnten, um die Zeile zu korrigieren. Hatten Sie ganz vorn Fehler gemacht, durften Sie die ganze Zeile nochmal schreiben. Sie hatte keine Historie. Das heißt also, sie hat nicht sich die Befehle gemerkt, die Sie schon mal abgesetzt haben, sondern hat das im Prinzip Sie immer wieder eintippen lassen. Also war sozusagen von der interaktiven Bedienung her ein bisschen schlecht. Deswegen hatte sich seinerzeit in der zweiten Unix-Linie, in der sogenannten BSD-Linie, diese C-Shell etabliert. Man hat dort zumindest mit den begrenzten Möglichkeiten der Terminals versucht, eine Historie zu realisieren und auf diese Historie zuzugreifen. Und je mehr sich dann auch die Terminals entwickelt haben, je mehr Möglichkeiten sie mitgebracht haben, haben sich dann auch die Shells vorwärts entwickelt. Das heißt also, obwohl die Schnittstelle schon so alt ist, ist sie keineswegs unmodern. Sie macht Entwicklungen mit, genau wie die Grafik auch. Und dann haben wir eben am Ende der C-Shell-Familie, diesen zweiten Vertreter T-C-Shell, der schon dann solche Dinge bietet wie wirklich vollständige Kommandozeileneditierung oder Dateinamensergänzung automatischer Art oder ähnliches mehr. Das werden wir dann in der Bash noch sehen, weil sich nämlich diese einzelnen Entwicklungen auch gegenseitig beeinflusst und befruchtet haben. Also die Shell-Entwickler haben natürlich auch geschaut, was hat der andere Entwickler getan, was hat der an sinnvollen Features eingebaut und die hat man dann versucht auch zu übernehmen. Wenn Sie heute mit Linux arbeiten, werden Sie typischerweise mit einer Shell besonders häufig in Kontakt kommt, das ist die BASH, das ist also der vorletzte Kandidat der Burn-Shell-Familie. Dieser Name steht für Burn-Again-Shell, also wieder eine Burn-Shell. Aufbauend also auf dieser Philosophie der Burn-Shell, unter Zuhilfenahme von guten Eigenschaften aus TC-Shell und anderen. Wenn Sie damit immer noch nicht zufrieden sind, obwohl die BASH schon eine sehr leistungsfähige Shell ist, dann können Sie noch einen Schritt weiter gehen. Dann gehen Sie zu dem letzten Kandidaten, der sogenannten Z-Shell. Das ist dann aus meiner Sicht die eierlegende Wollmilchsau, die also dann alles Mögliche bietet, mir persönlich schon eine Stufe zu komplex erscheint, sodass man also schon, oder dass ich mir die Frage stelle, kann man sich denn das alles dann noch merken, was dieses Teil oder dieses Tool anbietet? Für mich persönlich habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, der Kompromiss lautet BASH. Großer Vorteil ist eben die allgemeine Verfügbarkeit auf fast allen Linux-Distribution ist sie nämlich sowieso der Standard. Das also dazu. Generell kann man sagen, wenn Sie programmieren, wenn Sie also die Shell nicht nur für interaktive Arbeit verwenden, dann bitte immer die Burn-Shell-Familien einsetzen, weil nur die eine sinnvolle Möglichkeit der Programmierung bieten. Bei der C-Shell hat man dort einige Fehler gemacht. Also man hat zwar Komfort in der Bedienung hineingebracht, aber bei der Programmierung ein bisschen nicht so aufgepasst. Also das würde ich Ihnen auf keinen Fall empfehlen. Wenn Sie genauer wissen wollen, warum Sie nicht die C-Shell benutzen sollen, verfolgen Sie diesen Link, da steht es geschrieben, wird es genau erklärt, warum. Okay, das also dazu. Jetzt wäre die Frage, wenn ich immer von der Shell rede, vielleicht sollte ich Ihnen doch mal erzählen, wann und wo ich auf so eine Shell treffe. Also wo kommt das überhaupt vor? Oder warum machen wir das? Natürlich betreiben wir als Rechenzentrum Server. Und unsere Servermaschinen, die sind gar nicht mit grafischer Software ausgestattet, weil man eigentlich versucht, auf Servern immer nur das zu installieren, auch aus Sicherheitsgründen, was man wirklich braucht. Und da in der Regel an diesem Server nie einer steht, weil der in irgendeinem Serverraum, vielleicht sogar bei ausgeschalteter Lampe, im Dunkeln steht und seine Arbeit verrichtet, also zum Beispiel eine Datenbank fährt oder ein Filesystem anbietet, deswegen wird dort keine Grafik installiert. Das heißt, wenn ich diese Maschine administrieren will und muss, bin ich letztlich auf die Shell angewiesen, weil das ist das einzige Werkzeug, was mir dann zur Verfügung steht. Entweder direkt im Serverraum an der Konsole oder aber über eine Netzwerkverbindung, wo ich dann remote auf die Maschine zugreifen kann. Das ist ein so ein Fall. Zweiter Fall wäre, Sie haben sich aus irgendeinem Grund die Grafikkonfiguration Ihrer Linux-Maschine zerschossen. Dann brauchen Sie eine Shell, um das vielleicht wieder zu richten. Das wäre so ein Ansatzpunkt. Dritter Ansatzpunkt wäre, die ganze Maschine ist irgendwo in einem argen Zustand. Sie brauchen eine Rescue-Diskette oder eine Rescue-CD, wo Sie also ein Rettungssystem hochfahren. Auch diese Systeme sind in der Regel nur mit Shell-Schnittstellen ausgestattet. Also an dieser Stelle kommen Sie irgendwo zwangsläufig mit den Dingen in Berührung. Und dann gibt es dann die Stellen, wo Sie freiwillig damit in Berührung kommen. Das wäre eher bei uns so der Fall. Wir kombinieren die grafische und die ASCII-Arbeit unter einer Oberfläche. Und das will ich Ihnen mal zeigen. Bei uns läuft eben unter der grafischen Oberfläche ein Fenster. Das ist irgendein Terminal-Emulator, sei es Xterm, sei es Konsole, sei es sonst irgendwas. Und in diesem Terminal-Emulator nun läuft eine Shell oder laufen mehrere Shell-Sitzungen. Das heißt also, wir verwenden in der Regel schon eine grafische Oberfläche, wie zum Beispiel hier KDE. Und wir verwenden aber dann eine bestimmte Anzahl, ich meistens nur eine Konsole und fahre dann in einzelnen Sitzungen innerhalb dieser Konsole verschiedene Shells. Und mit der Shell erledige ich dann die normale Dateiarbeit. Damit navigiere ich im Dateibaum, da brauche ich keinen Dateimanager, den benutze ich in der Regel nicht. Dann lege ich Dateien, Verzeichnisse an, ich editiere die auch in dieser Schnittstelle, ich suche nach Dateien oder nach Texten in Dateien, also je nachdem, wie man es braucht, entwickle damit natürlich Programme und starte diese. Also zu so vielen Aufgaben letztlich benutze ich die Shell und sogar ganz grotesk mag es Ihnen klingen, ich lese meine Mail in einem solchen Fenster. Also ich benutze kein Thunderbird zum Beispiel oder ein ähnliches grafisches Tool, auch kein Webtool, sondern ich will es mal ganz kurz zeigen. Ich würde also hier einen textuellen Mailer verwenden. Das wäre also in dem Fall das Programm Pine. Und Sie sehen, es wird meine Inbox aufgelistet. Ich sehe, wer mir geschrieben hat. Ich kann also mit dem Cursor und auch nur mit dem Cursor, also ohne die Maus, hier durch meine Inbox hindurchgehen. Und wenn ich jetzt eine Mail sehen möchte, drücke ich beispielsweise die Enter-Taste und sehe diese. Da Mail an sich ja ein textuelles Medium ist, ist das kein Problem, das darüber zu tun. Das hat einen ganz großen Vorteil. Wenn ich dieses Werkzeug kenne und beherrsche, kann ich eben auch an einer anderen Stelle Mail lesen, wo vielleicht der nur grafische Programme verwendet, schon verspielt hätte. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich komme zum Kunden, also in die Bibliothek, zu meinen Leuten, will mal ganz schnell in meine E-Mail schauen, aber die grafische Konsole ist gesperrt, weil dort die Bibliothekarin gearbeitet hat, hat diese Konsole gesperrt, hat das Zimmer verlassen. Dann mache ich Folgendes, und das wäre auch ein zweiter Weg, wie man an eine Konsole herankommt. Ich drücke die Tastenkombination STRG+Alt+F1 und gelange damit auf die Konsolenschnittstelle von Linux. Das ist ja so, dass die meisten Distributionen neben der grafischen Schnittstelle, also neben dem grafischen Terminal, auch noch 6 weitere textuelle Terminals anbieten. Also Linux fährt hier in der Regel bei uns mit 7 logischen Bildschirmen und Sie können immer einen dieser logischen Bildschirme auf Ihre physische Bildschirmoberfläche bringen. Das heißt, Sie können zwischen diesen logischen Bildschirmen umschalten und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt vom Bildschirm 7, wo die Grafik läuft, umgeschaltet auf den Bildschirm 1, auf den logischen Bildschirm 1. Wie gesagt, durch die Tastenkombination Steuerung Alt F1. Hätte ich auf den zweiten umschalten wollen, dann analog auf Steuerung Alt F2. So, und das, was hier steht, ist das klassische Unix-Login. Das heißt also, Sie müssten hier an dieser Stelle Ihr Nutzerkennzeichen angeben. Das würde ich jetzt mal machen. Und würde jetzt hier mein Passwort eingeben. Wie Sie sehen, wird das nicht mitgeschrieben auf dieser Schnittstelle. So, jetzt bin ich auch wiederum in dem Rechner angemeldet, habe die Shell zur Verfügung. Leider zeigt es der Beamer nur zum Teil, aber das soll uns mal nicht weiter stören. Und ich möchte Ihnen also hier auch zeigen, dass ich genauso an meine E-Mails herankomme, wie ich Ihnen das eben demonstriert habe. Das ist für mich also eine Chance, ich kann ganz schnell mal in meine E-Mail schauen. Mag ein konstruiertes Beispiel sein, ist mir aber ab und zu wirklich schon passiert, dass ich schnell meinen Rechner gebraucht habe und er war eben besetzt. Okay. Habe ich das Ganze abgearbeitet und beendet, dann drücke ich eben hier an der Stelle Q. Was setzt die Applikation so voraus? Und jetzt würde ich gerne die Shell auch wieder loswerden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie werde ich die Geister, die ich rief, wieder los? Es gibt meistens die Chance, einfach durch Steuerung D die Shell zu beenden. Meistens. Das ist eine Frage der Einstellung. Ich habe es mir so eingestellt, dass es akzeptiert wird. Steuerung D ist standardmäßig das Kürzel für End of File. Also wenn Sie von der Tastatur eingeben und das Ende des Eingabefiles signalisieren wollen, dann wird das in der Regel über Steuerung D erledigt und das drücke ich jetzt hier einfach mal und dann bin ich die Shell auch losgeworden. Und dann würde ich mit Steuerung Alt F7 wieder auf die Grafik zurückschalten. Wenn das mit dem Steuerung D nicht funktioniert, dann machen Sie bitte Folgendes, dann geben Sie einen Exit wie Ausgang. Also das englische Wort für Ausgang, Exit. Damit wären Sie die Shell auf jeden Fall los und das wäre eben dann die ausführlichere Form, die eigentlich immer funktionieren sollte, egal wie die Shell eingestellt ist. Okay, also da haben wir mal gesehen, wie wir an die Dinge herankommen. Ich könnte vielleicht gleich noch was zeigen. Von dieser Shell-Schnittstelle aus bin ich auch problemlos in der Lage, auf einen fremden Rechner zu gehen. Ich könnte also jetzt zum Beispiel mal gucken, ob es meinem Hauptserver der Bibliothek gut geht. Also ich könnte mich sozusagen einfach von hier aus auf diesen Server bewegen. Ich würde dazu ein Programm verwenden, das da heißt SSH wie Secure Shell. Also das Ausführen einer Shell über eine gesicherte, sprich kryptografisch, verschlüsselte Verbindung auf einem fremden Rechner. Und diesen Rechnernamen muss ich einfach angeben. Der Rechner heißt bei uns POP. Mal sehen, ob der hier erkannt wird. Ja, der wird erkannt. Und Sie sehen, mit einem solchen Befehl habe ich jetzt die Maschinengrenzen überwunden. Ich bin also jetzt auf eine andere Maschine gegangen. Ich habe jetzt wieder eine Shell zur Verfügung, aber auf einer anderen Maschine. Und jetzt könnte ich dort zum Beispiel schauen, wie ist dort die Last. Ich könnte also mal zum Beispiel fragen, wie lange ist die Maschine an? Und welche Last hat sie? Ich sehe, sie ist ab, also oben, laufend, seit einem Tag 3 Stunden 45 Minuten. Das kann ich also hier erkennen. Hier vorne steht auch die Zeit, wann ich die Abfrage getätigt habe. Und hier hinten sehe ich die durchschnittliche Last. Die liegt also weit unter 1, damit auf dieser relativ starken Maschine, die 8 Prozessoren hat und 32 GB RAM, also schon ein ziemlicher Apparat ist, kein Problem. Also ich weiß, mein Bibliotheksserver geht's gut. Jetzt könnte ich natürlich auch mal schnell schauen, ob ich die wichtigsten Prozesse sehe auf meiner Datenbank. Ich könnte also zum Beispiel mal sagen, dass ich mir die Liste aller Prozesse ausgeben lasse. Dafür gibt es ein Kommando, das nennt sich PS wie Prozessstatus. Und diesem gibt man dann eine Reihe von Optionen an. In dem Fall habe ich mir mal irgendwann angewöhnt, AUXWW anzugeben. Das ist eine sehr umfassende Liste über alle möglichen Prozesse, die auf dieser Maschine laufen. Sie werden sehen, so alleine macht das noch nicht wirklich glücklich, weil der sehr viel herausschreibt. Das heißt also, man müsste das Ganze irgendwie geschickt filtern. Und jetzt sind wir schon beim ersten Mal an der Stelle, wo man diese Konzepte der Shell ein bisschen nutzbringend einsetzen kann. Ich hatte ja gesagt, man kann Pipes bilden. Wenn das so ist, dass das Filter sind und dass man Pipes bilden kann, müsste man es doch schaffen, von solch einem Prozessstatus, der also alle meine Prozesse auflistet, doch mal nur die herauszusuchen, die einem bestimmten Muster entsprechen und sozusagen die Liste dadurch einzuschränken. Das würde ich einfach nochmal machen. Um da ein bisschen Ordnung reinzukriegen, drücke ich einfach mal Ctrl-L, da löscht sich der Bildschirm, aber die Shell bleibt im Prinzip in dem Zustand erhalten, wie ich sie hatte. Und ich würde also jetzt den Befehl PSAUXWW wiederholen, also nochmal den Prozessstatus aufrufen und würde dann versuchen, mit einer Pipe ein Suchkommando dahinter zu setzen, um zu sehen, was dort mit dem bestimmten Muster aktiv ist. Da ich faul bin, schreibe ich natürlich den Befehl nun nicht nochmal hin, sondern ich drücke einfach die Cursor-Taste nach oben. Und da ja die Shell eine History hat, also sich merkt, was ich bereits abgesetzt habe an Befehlen, habe ich damit sofort Zugriff auf den Befehl, den ich soeben gegeben hatte. Ich könnte nun sofort unmittelbar an diesem Befehl dieses Pipe-Konstrukt ansetzen. Ich mache es der Ordnung halber mal mit einem Leerzeichen abgesetzt, dass man es etwas schöner sieht. Und das Pipe-Zeichen ist einfach der senkrechte Strich. Das bedeutet, ich formuliere jetzt auf der Shell eine Befehlszeile, die sagt, führe aus das Kommando PS mit der Option AUXWW, gib mir also das komplette Prozesslisting und filtere mir jetzt das heraus, was mich interessieren könnte. Das könnte im einfachsten Fall zum Beispiel mein MySQL-Prozess sein, wenn es um eine MySQL-Datenbank geht. Das ist zwar nicht unsere Hauptdatenbank, aber eine zweite Datenbank, die auf dieser Maschine läuft. Und da gucke ich einfach mal, MySQL. Und siehe da, da ist dann schon die Ausgabe ein wenig geringer. Also da muss ich nicht so viele Zeilen anschauen. Nun ist das deshalb hier ein bisschen unschön dargestellt, weil der Bildschirm aufgrund meines großen Fonds ein bisschen eng ist. Wir könnten das Ganze jetzt aber auch noch ein bisschen erweitern und könnten sagen, okay, ich möchte mir das jetzt noch etwas schöner anschauen. Also stecke ich das nochmal irgendwo in eine Pipe, kann ich also noch, Moment, noch eine weitere Pipe formulieren. Das ist eigentlich von der Sache her nicht begrenzt, wie oft ich dies tue. Und ich leite es jetzt meinem Editor zu, weil ich im Editor ja doch mehr Möglichkeiten habe, die Darstellung auch zu beeinflussen. Ich persönlich verwende den VI an dieser Stelle und sage ihm durch die Option Minus, er möge bitte keine Datei im eigentlichen Sinne lesen, sondern er möge aus der Pipe lesen. Also das ist faktisch dazu festgelegt in dem Programm. Wenn ich ihm sagen will, du liest aus der Pipe, dann schreibe ich das durch so ein Minus hin. Also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt also eine dreielementige Pipe konstruiert. Ein Kommando PS mit den Optionen AUXWW, komplettes Prozesslisting, dann eingeschränkt durch das Suchkommando grep, ein typisches Unix-Kommando, nach dem Muster MySQL, und dann das Ganze übergeben an den Editor VI. So, jetzt habe ich das in diesem Editor drin. In diesem Editor kann ich mich natürlich, weil es ein Fullscreen-Editor ist, mit dem Cursor bewegen. Und ich kann jetzt die Darstellung so ändern, dass jede Ausgabe dieses Prozessstatuskommandos auf einer Zeile erscheint. Das hat jetzt mit der Shell nichts zu tun, aber mit dem Editor. Ich kann also sagen, set no rep als Option. Und jetzt steht die Ausgabe wirklich in drei Zeilen da. Und jetzt kann ich das in Ruhe ein bisschen analysieren. Ich sehe also zum Beispiel hier, dass ein Prozess für den Nutzer root läuft, also mit Rechten des Nutzers root. Das ist gewisserweise das System oder der Administrator. Das ist also der allmächtige Nutzer im Unix-System, der diese ID 0 hat, die ihn zu ganz vielem berechtigt, ohne dass irgendwelche Rechte im Filesystem ihm da im Wege stehen würden. Dann sieht man hier die Prozessnummer, man sieht irgendwann den Vaterprozess, man sieht, wann dieser Prozess gestartet ist, wie viel Zeit er schon verbraucht hat. Aber viel interessanter ist in der Regel für mich, dass ich sehe, okay, der läuft. Ich sehe zwar auch hier, dass er schläft, das ist insofern in Ordnung, weil er jetzt wahrscheinlich gerade nichts zu tun hatte, die Datenbank ist nicht sonderlich belastet, also im Sleeping-Zustand, und sehe also, welche Kommandozeile letztlich hinter diesem Prozess steckt. Das kann ich mir in aller Ruhe also anschauen, und wenn ich der Meinung bin, das ist so okay, dann kann ich eben diesen Editor wieder beenden. Das mache ich in dem Fall mit Doppelpunkt Q Ausrufezeichen, und damit bin ich das Ganze losgeworden. Aber das Konzept, was ich Ihnen zeigen wollte, ist eigentlich die Pipe. Gut. Dasselbe könnte ich jetzt wiederholen, indem ich meine Hauptdatenbank suche. Das wäre dann nach den Prozessen, die heißt Caché, diese Datenbank. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, mich interessiert sogar unabhängig davon, ob das jetzt groß oder klein geschrieben ist, also case insensitive, dafür steht dieses I, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung, interessiert mich alles, wo das Wort Caché vorkommt. Und dann starte ich diese Pipe also erneut. Sie haben gesehen, ich habe mit dem Cursor nach oben, mit der Cursor-Taste nach oben erstmal den Befehl zurückgeholt, bin dann mit dem Cursor in dieser Zeile hin und her marschiert und habe dann einfach noch Dinge ergänzt. Sie sehen, das ist recht bequem, wie man hier editieren kann. Das ist recht ordentlich gemacht. Ich muss nicht mal an das Ende der Zeile fahren. Ich kann an einer x-beliebigen Stelle wiederum Enter drücken und mit Enter schicke ich diesen Befehl ab. Und dann habe ich jetzt ein paar mehr Prozesse. Klar, hier laufen ein paar mehr. Caché besteht aus mehreren Prozessen als MySQL. Aber auch das könnte ich jetzt in dieser altbewährten Weise analysieren. Das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben uns also davon überzeugt, dass der Bibliotheksserver läuft. Und wenn mir das genügt an Informationen, dann gebe ich STRG D ein
und bin wieder auf meiner Maschine zurück. Warum? Nun, das STRG-D beendet die Shell auf dem entfernten Rechner. Damit merkt die Secure Shell, also dieses SSH-Kommando, dass die Verbindung nicht mehr gebraucht wird, schließt sie und ich bin wieder auf meiner Heimatmaschine. Also so springen wir ganz schnell von unserer Shell aus als Administratoren, wenn ein Problem gemeldet wird oder irgendetwas, zur fremden Maschine, schauen nach und gehen wieder zurück. Also das ist für uns eine relativ typische Arbeitsweise. Okay, Sie haben gesehen History, Sie haben gesehen Editierung. Ich denke, das werden wir im Laufe der Zeit noch ein wenig verfeinern. Ich hatte Ihnen gesagt, wir verwenden die Shell als Dateimanager auch. Also sprich, wir navigieren durch den Dateibaum. Und da wäre es sicherlich ganz nützlich zu wissen, wie man dies denn tut. Also wie orientiert man sich? Also man stellt die Frage, wie oder wo befinde ich mich gerade im Dateibaum und welche Einträge sind dort zu sehen? Das funktioniert relativ simpel, auch wiederum mit einigen Kommandos. Ich gebe als erstes mal das Kommando ein, pwd. Und stelle mir die Frage, wo bin ich denn? Wo ist denn mein aktuelles Verzeichnis? Dieses PWD steht für Print Working Directory. Das heißt also, drucke mir mein Arbeitsverzeichnis, mein aktuelles Verzeichnis aus. Und da gibt er mir einen solchen String aus, der mit Schrägstrich AFS irgendwas beginnt und am Schluss mit HOT endet. Und das ist im Endeffekt ein absoluter Pfad. Sie müssen ja bedenken, Unix-Systeme haben im Gegensatz zu Windows-Systemen kein Laufwerkskonzept. Sowas gibt es nicht wie A-B-C-, sowas existiert nicht. Es gibt einen einheitlichen Dateibaum, der bei der Wurzel beginnt. Und genau diese Wurzel wird durch einen führenden Slash, also durch einen nach rechts geneigten Schrägstrich, gekennzeichnet. Sie sehen also, der Unterschied zur Windows-Welt wäre der, dass ich eben mit nach rechts geneigten Schrägstrichen hantiere und nicht mit den nach links geneigten. Okay. Das kann ich also herausfinden, ich kann also sehen, wo ich mich gerade befinde. Und wenn ich wissen möchte, was denn dort so los ist in diesem Verzeichnis, also welche Einträge in diesem Verzeichnis existieren, dann kann ich das mit Hilfe des Kommandos ls erfahren, das ist das Kommando list. Man sieht schon, die ganz wichtigen und ganz häufigen Kommandos sind im Unix sehr kurz gehalten, weil man die ja häufig tippen muss. Und deshalb versucht man, diese entsprechend mit wenigen Buchstaben zu realisieren. Also die ganz besonders wichtigen Kommandos sind in der Regel zweibuchstabige. So, nun habe ich hier ls eingegeben und habe ein Listing aller meiner Dateien im Home-Verzeichnis bekommen, weil ich war jetzt in meinem eigenen Home-Verzeichnis, das hatte auch dieser Pfad ausgesagt. Jetzt möchte ich aber gerne alle sehen. Hier sehen wir, es sind zu viele, die sind einfach durchgescrollt. Ich müsste mir also jetzt überlegen, wie kann ich das steuern oder wie kann ich das realisieren, dass ich mal in Ruhe mir alles betrachten kann. Natürlich könnte ich jetzt versuchen, mit der Maus hier zu operieren und irgendwas nach oben zu schieben, das geht in so einer Fensterumgebung, aber vielleicht will man es ja gar nicht so, sondern vielleicht will man es einfach seitenweise durchblättern können, nach oben und nach unten. Dazu werde ich also diesen Befehl wiederholen und werde jetzt eine Pipe konstruieren und werde einen sogenannten Pager dahinter setzen, also ein Programm, das dafür gemacht ist, eine Datei, von mir aus auch aus der Pipe zu lesen und diese Daten seitenweise und zum Blättern zu präsentieren. Und ein typisches Pager-Programm im Linux-Umfeld ist das Kommando less. Der Name mag etwas komisch klingen. Das Gegenstück oder das Urvorbild dieses Kommandos war das Kommando more. Also zeige immer etwas mehr an, so schrittweise nach vorn. Und dann hat man eine verbesserte und erweiterte Version geschrieben und hat die in Anlehnung sozusagen als gegenteiligen Namen programmiert und hat hingeschrieben less, so wie weniger. Also kleiner Scherz. So, damit kann ich jetzt wirklich tatsächlich durch diese Liste hindurch scrollen, so wie man das auf der Tastatur sich wünscht, eben als Shell-Nutzer. Man kann hoch und man kann runter gehen. Ich kann auch die Bildtasten hoch und runter verwenden. Das heißt, Sie sehen jetzt hier den Inhalt dieses Verzeichnisses in blätterbarer Form. Also das haben wir wiederum über eine Pipe organisiert. Wir könnten jetzt diesen Pager verlassen, indem wir Q wie Quit drücken und dann stehen wir wieder an der Shell, ganz normal. Jetzt könnten wir die Kommandozeile auch hernehmen und noch ein bisschen erweitern und verfeinern. Wenn Sie genau Obacht gegeben haben, beziehungsweise glauben Sie es mir einfach mal so, wenn ich sage, Sie haben bei dieser Operation keine Punktdateien gesehen. Und jeder, der schon mal etwas genauer in sein Home-Verzeichnis unter Unix geschaut hat, hat gesehen, dass es dort irgendwelche Dateien gibt, die mit Punkt beginnen. Das sind Dateien, die meistens als Konfigurationsdateien für irgendeine Software dienen. Und diese Punktdateien werden standardmäßig beim ls nicht angezeigt, weil man sagt, die interessieren ja für die normale Datenbearbeitung nicht. Deshalb blendet man die eigentlich aus. Wenn ich das aber doch sehen möchte, dann gebe ich eben eine Option. In dem Fall ls-a, also so wie all, zeige mir alle. Ich mache bloß mal kurz die Tür zu. interessant vielleicht aus der Sicht wäre, dass so eine Shell-Kommandozeile nun aus mehreren Wörtern besteht. Da will ich wenigstens mal kurz in der Theorie drauf eingehen. Wir haben also jetzt vorn in dieser Pipe ein Kommando konstruiert, das besteht aus zwei Wörtern. Das erste Wort ist der Kommandoname, also das LS. Das ist also gewisserweise das Programm, was zu starten ist. Und das zweite ist dann die Option. Wobei, das weiß die Shell nicht. Das ist der Shell auch egal. Die erkennt, das sind zwei Wörter, also muss sie das Kommando LS starten und diesem Kommando das Minus A übergeben. Und durch dieses Minus A weiß dann wiederum das LS, weil das eine festgelegte Option ist, die sie manuell nachschlagen könnten, was es zu tun hat. Und diese Daten übergebe ich dann über eine Pipe an das LS. Die Pipe wiederum, das ist ein Zeichen, was keines der Kommandos zu sehen bekommt. Das ist ein Zeichen, was die Shell in ihrer Arbeit steuert. Also sie weiß, jetzt muss ich zwei Kommandos starten, mehr oder minder parallel, und muss die so verbinden, dass die Ausgabe des ersten in die Eingabe des zweiten hineinmündet. Also das muss man unterscheiden. Es gibt also Zeichen auf diesen Shell-Zeilen, die nur der Shell dienen, die nirgendwo in dem Kommando ankommen. Und der Rest, der keine spezifische Shell-Bedeutung hat, der wird einfach 1:1 durchgereicht. Und da ist das in der Regel so konstruiert, dass Sie das erste Wort haben, das ist der Name Ihres Kommandos, und dann dahinter haben Sie die weiteren Wörter in Form von Optionen und Argumenten. Das gucken wir uns auch gleich nochmal ein bisschen an. Oft kommt bei Einsteigern die Frage, wann muss ich oder wo muss ich denn nun die Leerzeichen setzen? Na, Sie müssen immer da die Leerzeichen setzen, wo Sie die Wörter voneinander trennen wollen. Also wenn Sie jetzt sich die Frage vorlegen, was würde passieren, wenn ich so schreibe, LS-A in einem Gebilde, ohne das Leerzeichen, ohne es in Wörter zu trennen, dann ist ganz klar, würde die Shell nach einem Kommando namens LS-A suchen. Und das gibt es nicht. Das werden wir auch sehen, wenn wir das hier so machen. Da sagt er, LS-A, Command not found. Das beantwortet eigentlich die oft gestellte Frage, muss ich nun das Leerzeichen setzen oder nicht? Man muss. Was Sie aber machen können, Sie können auch so viele Leerzeichen setzen. Das ist egal. Ein Leerzeichen ist so gut wie mehrere. Es ist ein Worttrenner. Also wird wieder das Wort LS erkannt, es wird wieder minus A erkannt und damit weiß die Shell, okay, das erste Kommando, das sieht so aus. Und jetzt starten wir es einfach mal und jetzt sehen wir tatsächlich, dass hier die Punktdateien mit zum Vorschein kommen. Jedes Verzeichnis hat mindestens diese beiden Punktdateien. Punkt ist nämlich immer der Name des Verzeichnisses selbst. Das ist man also selbst, wenn man das so betrachtet. Und Punkt, Punkt ist immer der Name des darüberliegenden, näher zur Wurzel gereichenden Verzeichnisses. Damit können Sie also schrittweise bis zur Wurzel aufsteigen. Und wenn Sie dann in der Wurzel angekommen sind und dort nochmal mit Punkt, Punkt aufsteigen, landen Sie wieder in der Wurzel. Also der Vater der Wurzel ist die Wurzel selbst. Also soweit können Sie aber immer nach oben gehen. Das heißt, diese Verzeichnisse oder diese Einträge in Ihrem Verzeichnis haben Sie immer. Und im Home-Verzeichnis typischerweise noch weitere. Zum Beispiel hier Addressbook habe ich hier stehen. Oder .astm oder was. Ich könnte nicht von allen erklären, wo die herkommen. Wer die mal angelegt hat, das ist auch egal. Man startet mal eine Software, man probiert was aus und die legt einfach so eine Datei an. Stört uns in der Regel nicht, weil sie meistens nicht viel Platz wegnimmt. Jetzt beende ich das wieder. Und jetzt will ich das Kommando noch ein bisschen erweitern. Ich will also dem LS nicht nur eine Option mitgeben, sondern ich will ihm auch noch ein Argument mitgeben. Also etwas, was nicht von vornherein vom Entwickler vorgesehen ist. Das Minus A, das hat er direkt definiert, das hat er speziell programmiert, der Entwickler von LS. Aber er hat natürlich nicht vorhersehen können, welche Verzeichnisse ich anschauen möchte. Wenn ich nichts weiter sage, schaue das Aktuelle an. Und da ich im Home-Verzeichnis stand, hat er mir eben das gezeigt. Ich könnte aber problemlos auch sagen, zeige mir mal alles, was in der Wurzel steht, an und schicke mir das dann in das LS. Und da sehen wir, dass auch dort wiederum Punkt und Punkt, Punkt existieren, dass es auch dort Punktdateien anderer Art gibt und dass ansonsten aber die Verzeichnisse stehen, die auf den meisten Systemen irgendwo zu finden sind, wie zum Beispiel Boot oder Dev für die Geräte oder EDC für Konfigurationsdateien, Home dann für lokale Home-Verzeichnisse und, und. Also solche Dinge werden Sie in ähnlicher Form auf allen Linuxen finden. Bestimmte Namen tauchen immer wieder auf. Also Sie sehen, das kann man auch angeben. Und jetzt nochmal ganz kurz zur Theorie zurück. Wir haben also jetzt eine Pipe konstruiert, bestehend aus zwei Kommandos. Das erste Kommando bestehend aus drei Wörtern. Aus Sicht der Shell ist das egal. Die startet also LS, übergibt dem LS als erstes Argument das Minus A und übergibt ihm als zweites Argument den Schrägstrich. Rest ist für die Shell geregelt. Braucht sie nicht zu wissen. Und LS erkennt aber nun an diesem Minus A, aha, das ist eine Option, ich soll also alles listen. Und an dem Schrägstrich erkennt es dann das Verzeichnis, welches es auflisten soll. Damit haben wir also mehrere verschiedene Elemente mal untergebracht. Und wir hatten gesehen, dass das Pipe-Zeichen ein Zeichen ist, welches wir von der Shell faktisch konsumiert bekommen. Das heißt, das nimmt die Shell heraus, weil es eine Steuerung für sie selbst ist. Ich möchte Ihnen noch weitere solche Zeichen zeigen, die typischerweise von der Shell interpretiert werden und eine besondere Bedeutung haben. Ich nehme jetzt mal die Pipe weg und sage, ich möchte das Ergebnis ls-a' in einer Datei konservieren. Ich möchte mir das also für eine spätere Analyse aufheben. Und da das halt ein Filter ist, kann ich die Ausgabe vom Terminal in eine Datei umlenken. Und das geht ganz einfach dadurch, dass ich ein Größerzeichen hinschreibe. Und jetzt kann ich dahinter den Dateinamen angeben, kann also sagen, wohin soll es geschrieben werden. Und da sage ich beispielsweise, ich will es nach ls.out haben. Das ist einfach eine Festlegung von mir. Ich drücke Enter und Sie sehen nichts. Also einfach der Befehl wird ausgeführt und die Shell kommt zurück. Jetzt ist also meine Behauptung, ich habe damit jetzt die Datei ls.out angelegt und dort steht das alles drin, was ich wissen will. Typischerweise, wenn wir sowas anlegen, oder ich zumindest für meinen Teil mache es häufig so, jetzt gucke ich erstmal nach, was hat sich denn als neuestes File in meinem Verzeichnis angelegt. Das sehe ich dann also in der Liste ganz unten. Da sehe ich das auch, dass das wirklich entstanden ist. Und dann kann ich das auch prima in den Editor nehmen und mir dann mal angucken. Und das mache ich wie folgt. Ich schreibe also jetzt hin ls-ltr. Ich will also vom Kommando ls eine bestimmte Operation haben, nämlich Anzeige meines aktuellen Verzeichnisses mit folgenden Optionen. L wie long, also ausführliches Listing, nicht nur die Dateinamen, sondern noch mehr Informationen dazu. Ich möchte das Ganze nach der Zeit geordnet haben, T wie time, und ich möchte es umgekehrt geordnet haben, R wie reverse. Das heißt also, das Neueste soll unten stehen. Also dieser Befehl ls-ltr ist ein guter Kandidat, wenn Sie irgendwo mal was abgespeichert haben und haben nicht gewusst, wie der Name heißen könnte. Dann schauen Sie sich einfach das Verzeichnis an und gucken, welches ist zuletzt angelegt worden, weil ja die Modifikationstime aufgezeichnet wird, also die Modifikationszeit. Und Sie sehen, ich habe irgendwann heute früh 8.14 Uhr ein Verzeichnis Linux-Tag angelegt. Das gucken wir uns nachher nochmal ein bisschen an. Und jetzt ganz neu, 9.36 Uhr, ist die Datei ls.out hinzugekommen. Ich kann das nochmal ein bisschen hochschieben, da sieht man es vielleicht besser. Also der schwarz markierte Zeile ist das, was mich interessiert von der Ausgabe von ls-ltr. Das kann ich nun interpretieren, was da steht. Ganz vorn bei dem langen Listing sehen wir in der allerersten Spalte, um was für ein Objekt es sich denn handelt. Wenn da ein D steht, ist das ein Directory, also das ist ein Verzeichnis. Wir sehen, dass dieser zweite Eintrag von unten, Linux-Tag, ist ein Verzeichnis, wogegen der letzte Eintrag, dieses ls.out, ein Minus hat und Minus steht für Regular File, also eine ganz normale Datendatei. Es kann dann noch solche Dinge wie L geben, das ist dann ein symbolischer Link, also ein Name, der woanders hin verweist, also faktisch einfach so eine Art Zeiger. Wir sehen, ls.out ist angelegt worden, wir sehen sogar auch noch, welche Rechte es im Unix-Sinne hat. Das sind immer diese neuen Zeichen, die hinter der Angabe, ob Directory-File oder Link stehen. Und zwar bedeutet das nun RW nichts, dass der Eigentümer dieser Datei das Read, das Write-Recht hat, also lesen und schreiben darf, aber an dritter Stelle kein Recht hat, also nichts ausführen darf. Also immer in dieser Folge werden die Rechte aufgeführt, RW und X, wenn alles da ist, oder in dem Fall eben nur RW und Minus, heißt Read, Write und nichts weiter. Also ich darf diese Datei lesen, schreiben, aber nicht ausführen. Macht ja auch keinen Sinn, ist ja kein Programm. Und alle anderen Nutzer, also die zu meiner Arbeitsgruppe gehören, beziehungsweise die nicht dazu gehören und sonstige Nutzer im System sind, die haben nur das R-Recht bekommen, das Read-Recht und sonst keine Rechte. Das ist also auch nochmal eine Sache, die ich hier sofort ablesen kann. Ich sehe dann, wer der Eigentümer ist. Das bin jetzt in dem Fall ich. Das ist mein Nutzerkennzeichen, HUT. Ich gehöre der Gruppe UAZ an, Universitätsrechenzentrum. Auch das ist korrekt. Und die Datei hat eine Größe von 180 Byte. Also das kann ich ablesen an dieser Stelle. Und wie gesagt, eben dann hinten dann Name und Modifikationsdatum. Damit bin ich mir sicher, ich habe die Datei tatsächlich konstruiert. Ich habe sie angelegt. Und ich wiederhole das Ganze, was ich vorhin schon mal gemacht habe, nämlich mit dem VI. Und lade sie in den Editor hinein und kann sie mir in Ruhe anschauen. Eine Sache habe ich jetzt hier intuitiv gemacht, ohne sie Ihnen erläutert zu haben. Ich bin nämlich tippfaul und sehe, ls-Punkt wird es nicht viele geben, also was mache ich an der Stelle? Ich drücke den Tabulator. Und da guckt die Shell, was passt auf ls-Punkt. Und wenn da nur eins passt, ergänzt sie das sofort komplett. Und ich habe es mir so eingestellt, wenn mehreres passen, ergänzt sie bis dahin, wo es für alle gleich ist. Und danach bietet sie mir eine Liste an und sagt mir, wie es weitergehen könnte. Dann kann ich wieder ein Zeichen eingeben und so kann ich mir im Prinzip lange Namen zusammensetzen. Das zeige ich Ihnen vielleicht nachher nochmal an einer anderen Stelle. Aber erstmal soweit. schon alleine diese drei Zeichen spare ich mir in der Regel. Das ist schneller, wenn ich es so mache über die Shell und es spart Vertipper, weil er das automatisch richtig ergänzt. Also das ist so ein Feature, was, denke ich, diese Kommandozeilen-Schnittstellen auch so besonders effizient für diejenigen macht, die sie häufig einsetzen. Wir sind einfach flinker im Ergänzen solcher Dinge. Das ist mit einer Grafik, sie klicken sich einfach zu Tode, sie gehen durch die Dinge durch, müssen warten, bis die ganzen Bildchen aufgebaut sind, gerade weil der in der Regel sofort erstmal das Verzeichnis auch liest, so ein File-Manager, um ihnen das alles darzustellen. Das macht die Shell ja nicht, die liest ja nur erstmal die Namen. In die Files selber guckt die ja nicht rein. So, in dem Fall hätte ich also den Namen ergänzt, ich hätte das Kommando zusammengestellt und könnte mir das tatsächlich anschauen. Und Sie sehen, das ist dasselbe Bild, was ich vor uns hatte, in diesem Less-Pager drin, wo ich das also blättern konnte. Natürlich kann ich das auch im VI blättern. Und jetzt stehen mir diese Daten zur Verfügung. Ich könnte sie jetzt ins Backup schieben, um mir sie zu merken, um zu sehen, wie sah zu diesem Zeitpunkt der Inhalt vom Root-Verzeichnis aus und so weiter. Ich könnte es auch analysieren, ich könnte drin suchen, Dinge umtauschen, das für irgendwelche Programme verwenden. Ich bin also völlig frei in der Verwendung dieser Sachen. Gut. Wie ich gesagt hatte, man kann durch diese Ergänzungen relativ schnell durch das Filesystem hindurchsteigen. Das könnte ich Ihnen vielleicht nochmal in einem anderen Beispiel zeigen. Zum Beispiel stehen verschiedene Softwareprodukte bei Linux unter User-Local-Bin. Und wenn ich jetzt dorthin wechseln möchte in so ein Verzeichnis oder mir das mal anzeigen lassen möchte, dann kann ich ja sagen, User, hier fange ich also mit US an und gucke mal, was passiert. Wird User, dann gebe ich LO, Tabulator, gut, okay, das hat noch nicht ganz gepasst, da steckt Lost and Found noch dahinter, dann würde ich noch ein C eingeben, wieder ein Tabulator, ein B, geht auch noch nicht, aber mit I klappt's. Also Sie sehen schon, wenn man das hinreichend schnell macht und auch häufiger macht, weiß man ja, wie weit man da immer tippen muss, ob zwei, drei Zeichen lang, und damit hätte ich das also mit dem Tabulator zusammengesetzt. Das spart über die lange Sicht gesehen schon Arbeit und vor allem Tippfehler. Okay. Haben wir also gesehen, wie wir uns durch den Dateibaum ein bisschen bewegen können. Wir können also mit PWD feststellen, wo stehen wir. Wir können mit LS feststellen, was ist dort los. Jetzt wäre natürlich interessant, wie kann ich auch mal meinen Standort wechseln? Wie kann ich also meine aktuelle Position in diesem Dateibaum verschieben? Im grafischen Dateimanager würden Sie irgendwo draufklicken oder Sie würden so einen Pfeil nach oben klicken, wo Sie dann einfach eine Stufe höher steigen. Das machen wir einfach mal in der Form, dass wir sagen, wir gehen mit dem Kommando cd, wie Change Directory, mal in die Wurzel. Ich gehe also jetzt das, was ich vor uns mit ls analysiert habe, direkt mal als Ziel an. Ich gehe also dahin. Bei ls hatten wir nur den Inhalt gesehen, hatten aber keine Positionsänderung drin. Mit cd verändern wir die Position. Wir gehen also in die Wurzel. Und auch hier wieder muss ich einen Befehl mit zwei Wörtern formulieren. Cd ist also das Kommando und der Schrägstrich ist das Argument. Ich gehe also dorthin und stehe jetzt in der Wurzel. Mehr als dass ich dahin gegangen bin, habe ich jetzt nicht gemacht. Sie werden nicht automatisch informiert, was dort los ist. Sie könnten also jetzt wieder mit PWD kontrollieren, bin ich da angekommen? Ja. Und ich könnte mit LS mir den Inhalt dort anzeigen lassen. Sie sehen, das ist dasselbe, nur diesmal eben nicht im langen Listing, sondern im kurzen Listing. Da wären eben nur diese Dateinamen aufgelistet. Wenn Sie da ein bisschen mehr drüber wissen wollen, könnten Sie zum Beispiel an dieser Stelle LS minus, ich glaube, groß F, ja genau, da wird ein sogenanntes Classify gemacht. Da wird also hinter diesen Namen immer noch mal ein Zeichen gesetzt, an dem Sie dann erkennen könnten, was denn das wohl ist. Immer da, wenn so ein Schrägstrich dahinter steht, wie zum Beispiel hier bei AFS oder bei Boot, heißt das, das ist ein Verzeichnis. Da brauchen Sie also gar nicht erst das lange Listing bemühen und sich diesen ersten Buchstaben anzugucken, sondern Sie würden das gleich an diesem zusätzlichen Zeichen hier sehen. Wobei Sie sich merken müssen, dieses Zeichen gehört nicht zum Namen, sondern wird nur im Listing von dem Kommando ls auch angezeigt. Das ist nur künstlich hinzugebaut. Oder Sie sehen hier an diesem Add-Zeichen, dass das Ganze ein Link ist, ein symbolischer Link. Und das kann ich Ihnen auch nochmal im Detail zeigen. Ich würde also jetzt sagen ls-l, da gucken wir uns das Ganze nochmal im langen Listing an. Und da sehen wir tatsächlich, das Opt ist ein Link. Steht also vorne ein L dran und es verweist auf User-Opt. Das heißt also, wenn ich jetzt über Schrägstrich opt das Verzeichnis wechsle, lande ich de facto unter User opt. Auch das kann man sehen. Ich gebe also ein cd-opt und gebe dann ein pwd und da sehe ich tatsächlich, obwohl ich über Wurzel opt eingestiegen bin und dorthin gegangen bin, habe ich letztlich User opt erreicht. Also das kann man auch hier an dieser Sache ablesen. Okay, das ist also die Möglichkeit, ein Verzeichnis zu wechseln. Was die Shell sich im Übrigen merkt, wenn Sie einen Verzeichniswechsel anstoßen, ist das Verzeichnis, wo Sie hergekommen sind. Ich zeige Ihnen das nochmal etwas detaillierter. Wir stehen also jetzt in der Wurzel Und ich würde jetzt mal in das Verzeichnis temp wechseln. Ich gehe also dahin, temp, prüfe das, ja, ich stehe auf temp und jetzt kann ich an die Stelle vor dem Absprung zurückgehen. Ich gebe also ein cd Leerzeichen minus. Die Shell merkt sich also den Stand, wo sie waren. Und wenn ich das eingebe, komme ich nach user opt zurück. Ich war also nicht in der Wurzel, ich war in user opt, das hatte ich vergessen. Ist egal, er hat sich's gemerkt. So, das sagt er mir und ich kann es auch mit pwd abprüfen. Also das ist eine gute Geschichte, da können Sie zwischen zwei Verzeichnissen immer auch wechselweise hin und her springen. Wenn Sie allerdings jetzt vorhaben, von einer Stelle abzuspringen, dann erstmal sich im Dateisystem zu bewegen und später an diese Stelle zurückzukehren, nach vielen anderen Verzeichnissen wechseln, dann gibt es dann noch einen zweiten Weg, dies zu tun. Sie könnten also jetzt zum Beispiel sagen, ich verwende statt dem cd das sogenannte Kommando pushd, der springt genau wie cd wohin, aber merkt sich den Absprungpunkt. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, ich springe also von user opt nach temp, wechsle dann nach der Wurzel, wechsle von dort aus nach etc und kehre dann mit popd an die Stelle zurück, wo ich ursprünglich mal abgesprungen war. Unfreiwillig habe ich Ihnen jetzt was gezeigt, was ich durch einen Tippfehler hervorgerufen habe. Ich wollte eigentlich hier schreiben cd etc, also das eigentliche cd-Kommando. Und habe DC geschrieben. Wenn Sie genau aufgepasst haben, haben Sie es gesehen. Und trotzdem hat es genau das gemacht, was es sollte. Das liegt daran, dass mir dieser Tipper oder der Vertipper öfters passiert ist. Und dann habe ich irgendwann in dieser Shell ein Kommando definiert, dem ich gesagt habe, wenn ich DC tippe, meine ich CD im Allgemeinen, weil DC interessiert mich nicht. Und deshalb funktioniert das. Und das können Sie jederzeit auch selber, also können Sie Ihre eigenen Tippgewohnheiten, da wo Sie typischerweise Schreibfehler machen, können Sie ausgleichen. Und ich will Ihnen zeigen, wie Sie das ausgleichen, indem ich jetzt würde ich erstmal abfragen, was ist denn das DC eigentlich? Das ist ja auch manchmal ganz interessant. Was ist denn das überhaupt für ein Kommando, was ich da aufrufe? Und um das zu machen, haben Sie in der Shell, also in der Bash speziell, das Kommando Type. Also Sie können den Typ des Kommandos ermitteln. Jetzt frage ich als allererstes, was ist ein CD, das, was ich wirklich meinte? Und da sagt er mir, das ist ein Shell Built-In. Das heißt, das ist ein Kommando, was die Shell eingebaut immer drin hat. Muss er auch immer drin haben. Würde nämlich sonst nicht funktionieren, resultiert einfach aus der Philosophie von Unix, dass immer nur ein aktueller Prozess sein eigenes Verzeichnis ändern kann. Das heißt, die Shell muss ihr Verzeichnis selber ändern, sie kann das keinem externen Programm überlassen. Das würde nicht funktionieren, rein von der Unix-Philosophie her nicht. Das heißt also, das brauchen wir immer in jeder Shell. Und jetzt wäre aber die Frage, was ist nun DC? Und da habe ich die Aussage bekommen, das ist ein Alias für CD. Das heißt also, ich habe mir selber einen Alternativnamen für CD geschaffen, der da DC heißt, um meinen Tippfehler auszugleichen. Jetzt wäre die Frage, wo kommt das her? Das müsste ich Ihnen natürlich zeigen. Da muss man generell erstmal dazu sagen, dass die Shell sehr flexibel konfigurierbar ist. Sie können also eine ganze Reihe von Optionen setzen. Sie können beim Start der Shell bestimmte Kommandos ausführen, um Ihre Arbeitsumgebung immer in gleicher Weise einzustellen. Damit das funktioniert, müssen diese Dinge natürlich irgendwo hinterlegt sein. Und sie sind standardmäßig in Ihrem Home-Verzeichnis hinterlegt, und zwar in der Datei .bashrc. Das ist eine von diesen Punktdateien, die man sich mit ls-a auch anzeigen lassen kann. Und die bashrc, also die Bash Resource, ist eben das File, was die Bash im Standardfall im interaktiven Betrieb liest, um Ihre Arbeitsumgebung einzustellen. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie das verankert ist. Dazu tue ich Folgendes. Ich gebe als erstes das Kommando cd ohne Argument ein. Damit springe ich in mein eigenes Home-Verzeichnis zurück. Also wenn Sie Change Directory ohne Argument verwenden, landen Sie in Ihrem Home-Verzeichnis. Und dort hatte ich ja behauptet, gibt es also die Datei bashrc. Die gucken wir uns mal an, zum Beispiel mit dem Editor VI wiederum. Ich bin ja wieder faul, ich tippe also bash und gucke mal, was so passiert. Es gibt also offensichtlich bei mir drei Dateien, die irgendwie mit bash heißen. Die eine bashlogout, die andere bashprofile und die andere bashrc. Und mich interessiert speziell die bashrc. Und dann stehe ich hier drin. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier drin DC finde. Moment, DC, genau. Ich ziehe das mal in die Mitte und mache es mal invers. Und da sehen Sie, da steht geschrieben, Alias DC ist CD. Und Sie sehen, dass ich auch noch eine ganze Menge weiterer solcher Alias mir im Laufe der Zeit definiert habe. Beispielsweise diesen hier. Dass ich gesagt habe, ich brauche ja häufig diesen Aufstieg von meinem Verzeichnis in das übergeordnete Vaterverzeichnis. Und das will ich nicht immer mit CD Leerzeichen Punkt Punkt tippen, so wie es offiziell wäre, sondern ich will das einfach mit zwei Punkten realisieren. Also habe ich ihm gesagt, ich führe das Kommando Punkt Punkt ein, welches dem CD Punkt Punkt entspricht. Und da jetzt hier drin zwischen CD und Punkt Punkt natürlich ein Leerzeichen stehen muss, weil wir gesagt haben, das müssen ja zwei Wörter sein, damit er weiß, das ist das Kommando und das ist das Argument. Deswegen muss ich dann auf der rechten Seite dieses gesamte Gebilde zusammenhalten. Ich muss also der Shell sagen, dieses Leerzeichen hier drin, das musst du jetzt mal bitte an dieser Stelle bei der Alias-Definition einfach erhalten und nicht als Worttrenner verstehen. Und um das zu erreichen, habe ich hier diese einfachen Apostrophe herumgesetzt. Das sind also sogenannte Quotierungszeichen. Man schützt damit Sonderzeichen der Shell vor ihrer Interpretation. Das heißt, in dem Fall ist das Leerzeichen kein Worttrenner, sondern das ganze Konstrukt, was durch Apostrophe eingeschlossen ist, ist jetzt ein Wort. Also steht sozusagen links das Kommando, dann steht das Ist gleich und dann steht rechts der Alternativbefehl. Über diesen Weg habe ich das also realisiert. Sie sehen, das Ganze kann man unterschiedlich komplex gestalten. Sie sehen auch, manche Programme oder manche Aliase sind relativ lang, andere sind eben dafür kurz. Oder auf den möchte ich noch hinweisen, weil ich natürlich oft in die Historie schauen will. Ich will oft anschauen, welche Befehle habe ich denn nun schon abgesetzt und vielleicht kann ich die auch wiederverwenden. Deshalb habe ich das Kommando History, welches diese Historie auflistet, abgekürzt auf H. Weil ich das häufig brauche, habe ich mir einfach einen Kurzbefehl dafür definiert. Also das kann man im Prinzip realisieren. Es gibt dann noch weitere Möglichkeiten, die man machen kann. Das will ich aber mal ganz kurz eben an dieser Stelle gezeigt haben. Mit dem Bash-RC sind Sie in der Lage, sich die Dinge dauerhaft einzustellen. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie er sie interpretiert. Also der hat eine festgelegte Reihenfolge, was der Reihe nach anguckt. Also da gibt es eben solche Dinge wie die Aliase, da gibt es eigene Shell-Funktionen, also wo man faktisch eigene Abläufe mit Shell-Mitteln in der Shell programmiert hat. Sowas kann man machen. Dann gibt es die externen Kommandos und dann gibt es die eingebauten Kommandos. Ich kann es Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, müssten wir nachgucken, wie er die Reihenfolge wählt. Da hat er eine genaue Regel, wie er durchguckt. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit, durch spezielle Kommandos zu sagen, dass Sie jetzt einen zum Beispiel Shell Build In ansprechen wollen. Da gibt es direkt den Befehl Build In und da können Sie sagen, jetzt will ich aber den eingebauten Befehl haben und nicht den, den ich selber definiert habe. Also Sie haben damit noch die Möglichkeit zu steuern, wo er dann zuallererst hinguckt. Das. Ja. Ja. Richtig. Genau. Richtig. Ich habe es auch irgendwo in der Bash-Seite, die ich jetzt hier nicht gezeigt habe. Wenn Sie mir noch mal gucken, bei meinen ganzen Webseiten steht auch noch irgendwas über die Bash. Da steht irgendwo auch drin, in welcher Reihenfolge er das naturgegeben sozusagen arbeitet. Habe ich mir einfach nicht gemerkt. Gut. Damit sind wir mal ganz kurz auf das Thema eingegangen. Bash-RC. Ich benutze dieses Beispiel gleich nochmal für was anderes. Und zwar möchte ich noch zeigen, dass die Shell eben nicht nur diese Mechanismen hat mit Expandierung anhand des Tabulators, sondern sie haben auch die Möglichkeit in der Shell durch sogenannte Muster oder Pattern eine ganze Menge von Dateinamen mit einem Mal anzusprechen. Was ich also machen möchte, wäre Folgendes. Ich würde sagen, zum Beispiel, mich würde mal interessieren, alle, die mit BA anfangen, so wie Bash-RC, Bash-Profile, und die dann irgendwie weitergehen. Also man hat häufig die Situation, dass man eine ganze Menge von Dateien durch so ein Muster abdecken möchte, um die nicht einzeln hinschreiben zu müssen und um sie vielleicht auch zu bilden, also faktisch die Menge der existierenden Dateinamen zu bilden, wenn man gar nicht weiß, was alles dort existiert. Und da würde ich das mal so hier angeben und würde also hinschreiben, Punkt BA Stern. Und das würde heißen, ich will alle Dateinamen sehen, die mit Punkt BA anfangen und dann irgendwie x-beliebig weitergehen. Also eine ganz typische Notation ist der Stern. Ich kann das Ganze auch umgedreht machen. Ich kann den Stern auch linksbündig hinschreiben. Dann heißt das, dann beginnt der Name irgendwie und endet irgendwie. Also wenn mich jetzt zum Beispiel interessieren, habe ich in meinem Verzeichnis PDF-Dateien. Also gibt es Dateien, die auf die Endung PDF enden. Auch das gibt es. Wir sehen zwei Bewertungen, sächsische Entwicklungsanforderungen an SLUB PDF, also so ein Name. Eher Unix hässlich, weil Leerzeichen drin, aber ist irgendwo aus der Windows-Welt zu mir gekommen, macht nichts, habe ich abgespeichert. Und das andere ist also SDW irgendwas.pdf. Sie sehen, dass hier zwei PDF-Dateien hätte ich. Also das ist eine ganz typische Geschichte, wie man mit der Shell und Mustern operiert. Das sind also Zeichen, die Shell auflöst, bevor sie das Kommando startet. Das heißt also, das LS-Kommando sieht nicht das Stern-PDF, das wird also nicht durchgereicht, sondern das wird bereits auf der Shell während der Interpretation des Kommandos umgesetzt in die Menge der Namen, die auf dieses Muster passen. Dann kann es natürlich sein, Sie geben mal ein Muster an, das nirgendwo drauf passt. Nehmen wir also mal an, ich würde jetzt sagen, zeige mir alle Dateien, die auf XYZ enden. So etwas habe ich in der Regel nicht. Dann ist die Frage, wie es die Shell eben eingestellt haben, was sie damit tut. Sie können der Shell sagen, in diesem Moment, wo sie ein ungültiges Muster nehmen, wo nichts drauf passt, dann sollte es komplett streichen, sollte also die leere Zeichenkette benutzen. Dann können Sie ihr sagen, Sie sollen einen Fehler melden, oder Sie können ihr sagen, dann soll die das Muster einfach erhalten, so wie es ist. In dem Fall habe ich eingestellt, sie soll das Muster erhalten, so wie es ist. Damit würde es an das LS-Kommando durchgegeben. Und LS sagt jetzt, ja, eine Datei Stern XYZ, die kenne ich nicht. Also für LS ist der Stern ein ganz normales Zeichen. Das macht nichts damit. Aber die Shell hätte etwas damit gemacht, wenn es dafür was gegeben hätte. Im Fall von PDF hat sie es ja getan. Und wenn Sie sich jetzt nicht sicher sind, was Ihr Muster bewirkt und erst mal ein bisschen ausprobieren wollen, ob das von Ihnen gebildete Muster das tut, was es soll, dann empfiehlt sich ein Kommando, das ist nämlich das Kommando Echo. Das sollte man immer an dieser Stelle parat haben. Das Kommando Echo macht nämlich weiter nichts, als dass es all die Argumente, die es bekommt, auf die Standardausgabe ausgibt. Da verändert nichts daran. Dann nimm die einfach und schreib die raus. So, und wenn ich jetzt also hinschreibe, Echo Stern XYZ, dann sehe ich, aha, Stern XYZ würde zu nichts expandiert. Es passt also offensichtlich nichts darauf. Wogegen Stern PDF durchaus eben zu diesen beiden Dateinamen expandiert wird. Und damit wissen Sie jetzt auch, was an das Kommando ls oder welches Kommando auch immer weitergegeben worden wäre. Es gibt dann noch neben diesem Sternchen weitere Muster, die man bilden kann. Sie könnten zum Beispiel mal sagen, mich interessieren jetzt Dateien, die von mir aus auf Punkt und drei beliebige weitere Zeichen gebildet sind. Also praktisch Namen, wo irgendwas steht, dann kommt ein Punkt und dann kommen drei beliebige weitere Zeichen. Das müsste ja für Stern PDF auf jeden Fall gelten. Das würde ich dann so formulieren, da würde ich sagen Stern, Punkt und dreimal Fragezeichen. Das Fragezeichen ist also sozusagen die Symbolisierung für ein x-beliebiges Zeichen, aber es muss existieren, es kann nicht leer sein. Mal gucken, ob das so stimmt. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt also zum Beispiel abux.tgz, hier sehen Sie also Punkt und drei Zeichen, ist hier wirklich erfüllt, Punkt Doc, Punkt Text, also ist völlig egal wie, also mit dem Sternpunkt, Fragezeichen, 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 habe ich das eben abgefangen. Jetzt könnte ich natürlich auch mal gucken, gibt es sowas mit Zweien? Ja, das gibt es auch immer noch. Jetzt könnte ich die Frage stellen, gibt es das mit einem? Das gibt es nicht mehr, da kommt das Muster allein zurück. Das heißt also, ich habe keinen Dateinamen drin, der auf dem Punkt und nur genau ein Zeichen am Ende endet. Das kann man ebenfalls formulieren. Und dann kann man noch vieles, bitte? Das bezieht sich, wenn ich nichts weiter sage, auf das aktuelle Verzeichnis, aber es hindert Sie niemand daran, auch noch ein Präfix davor zu setzen. Wir können jetzt dieselbe Betrachtung von hier aus ins Verzeichnis EDC erlauben. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, Schrägstrich EDC, Schrägstrich Sternpunkt, Fragezeichen, Fragezeichen. Das geht genauso. Vorn, das wird ja literal erhalten. Das wird ja nicht verändert, weil das keine Sonderzeichen sind. Und dann wird die Betrachtung in dieses Zielverzeichnis verlegt. Das können Sie genauso machen. Also Sie haben immer die zwei Möglichkeiten, Sie gehen mit CD dahin und machen dann den Befehl im aktuellen Verzeichnis oder Sie bleiben da stehen, wo Sie stehen und geben dann den vollen Pfad dorthin an. Beziehungsweise auch den relativen Pfad können Sie angeben. Sie könnten so eine Frage auch stellen, indem Sie zum Beispiel sagen, eine Stufe nach oben, noch eine Stufe nach oben, noch eine Stufe nach oben, noch eine Stufe nach oben, etc. Gibt es das schon? Nee, gibt es noch nicht. Mal gucken, wo sind wir denn? Wahrscheinlich immer noch nicht ganz dort, wo ich hin will. Jetzt. Sternpunkt, Fragezeichen, Fragezeichen. Da hindert Sie niemand dran, das so rum zu machen. Also Sie können das Ganze auch relativ beginnen. Also Sie sehen den Unterschied zwischen absoluten und relativen Pfaden immer dadurch, dass der absolute Pfad mit dem Schrägstrich beginnt, also von der Wurzel weg, und der relative Pfad eben keinen Schrägstrich dran hat, und damit geht es immer vom aktuellen Verzeichnis aus. Und mit Punkt, Punkt kommen Sie ja schrittweise zur Wurzel hoch. Also so direkt erstmal nicht, aber was Sie natürlich machen könnten, wäre Folgendes. Nehmen wir mal an, Sie gehen jetzt ins Home-Verzeichnis, habe ich wieder mein Alias gerade eben unfreiwillig ausgenutzt, bin also jetzt in meinem eigenen Home-Verzeichnis, gehe jetzt eine Stufe nach oben, damit bin ich bei allen Home-Verzeichnissen, die mit H beginnen, in dem Fall. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, gib mir von HOT, also von sozusagen eine Stufe runter, Sternpunkt, Fragezeichen, Fragezeichen, sowas könnte ich versuchen zu machen. Ich könnte aber auch sagen, Stern. Das heißt, das wären jetzt alle Home-Verzeichnisse, die mit H beginnen und dann dort drin, ob es solch ein Muster gibt. Da rechnet er natürlich jetzt bestimmt eine ganze Weile dran, aber sowas könnte ich auch formulieren. Aber rekursiv jetzt in dem Sinne meines Wissens nicht. Was Sie aber natürlich machen können jederzeit, ist ja Folgendes. Sie könnten ja sagen, ich gehe jetzt in mein Home-Verzeichnis, gehe dann von mir aus sogar nochmal in das Verzeichnis Linux-Tag, was ich heute früh angelegt habe, und gucke mir dort erstmal die Situation an, weil dort liegt weniger drunter. Und da sehen Sie, da gibt es zum Beispiel einen Pfeil, das heißt vor.sh. Das wäre ja schon mal was, was auf dieses Muster passen würde. Wenn ich es jetzt so angebe, na, Sternpunkt, Fragezeichen, Fragezeichen, würde ich das bekommen. Auch Manfred.py würde hier drauf passen. Und jetzt könnte ich das Ganze versuchen, aber für diesen gesamten Dateibaum zu realisieren. Dazu müsste ich machen Find, Find.punkt oder Find einfach so. Und dann listet er mir erstmal alle Namen auf. Und jetzt könnte ich versuchen, dieses Ergebnis, was er jetzt auflistet, noch ein bisschen einzuschränken. Also man müsste das eigentlich schaffen, indem man zum Beispiel so eine Option angibt mit minus name, mal gucken, ob wir es hinkriegen, wo ich dann sagen würde, Sternpunkt, Fragezeichen, Fragezeichen. Und ich müsste das Ganze jetzt irgendwie vor der Interpretation an dieser Stelle schützen. Also das darf die Shell jetzt noch nicht interpretieren, sondern erst dann, wenn das Find durch die ganze Geschichte durchläuft. Und damit hätten Sie das über diesen Weg geklärt. Also mit dem Find haben Sie die Chance, durch Ihren Dateibaum rekursiv komplett durchzugehen. Und Sie haben dann durch die vielen Optionen, die Find hat, auch noch die Möglichkeit, Namen entsprechend durch Muster einzuschränken. Also dieselben Shell-Muster, die Ihnen in der Shell beim Echo oder wo auch immer zur Verfügung stehen, können Sie dann eine Stufe tiefer über das Find übertragen. Sie müssen es nur eben an der Stelle einmal schützen, weil sonst würde er jetzt hingehen, würde die Namen expandieren, an der Stelle, wo er steht. Und das wollen Sie nicht. Sie wollen ja über alle Unterverzeichnisse hinweg das Ganze tun. Deshalb müssen Sie ihm das als komplettes Muster mitgeben. Also das muss man immer bedenken. Wir gucken mal, ob er hier drüben schon was gefunden hat. Also auch hier hat er allerhand gefunden. Sie sehen, mit meinem Konstrukt noch mal kurz zur Erinnerung, Stern-Sternpunkt-Fragezeichen bedeutet also alle Verzeichnisse, die ich sehe, und dann dort in dieser Ebene dieses Sternpunkt-Fragezeichen-Fragezeichen angewendet. Also so kann man es machen. Ist es ungefähr klar geworden? Okay. Jetzt haben wir ja in dem ganzen Geschehen schon einiges getan. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, wir haben eine Historie in unserer Shell. Wollen wir uns vielleicht mal über die Historie informieren? Was haben wir jetzt also in der Shell schon alles erledigt? Und ich hatte Ihnen ja auch gesagt, dass man entweder dafür das Kommando History benutzt oder ich meinen Alias H, der nur eine Abkürzung für das Ganze ist. Und dann sieht man, dass wir immerhin schon in der Shell 47 Befehle abgesetzt haben, durch die man hier auch durchscrollen kann, wenn man denn möchte. Und dann sieht man, dass wir 9.14 Uhr irgendwo einen Befehl hatten, der da hieß Pine, dann hat man 9.18 Uhr SSH POP, 9.26 Uhr PWD und so weiter. Wir haben also Zeitstempel stehen, wir haben eine Nummer stehen, die sind also alle fortlaufend durchnummeriert und ich könnte nun über diese Historie hinweg auch wiederum Kommandos nachnutzen. Das ist auch eine sehr nützliche Geschichte, die auch Arbeit spart und die Fehler spart, indem Sie einfach auf die Dinge zugreifen, die Sie schon mal hatten. Im einfachsten Falle können Sie natürlich hingehen und können sagen, ich drücke so lange die Cursor-Taste, bis der Befehl wieder in meiner Zeile erscheint, der mich interessiert. Wenn Sie sich aber vorstellen, Sie haben eine History von 1000 Kommandos, ist das keine erbauliche Übung, das macht also nicht so wirklich Spaß. Vor allem, Sie müssen bedenken, diese History, die ich jetzt hier habe, die ist nur für unsere Shell-Sitzung gewesen. Sie können die Shell aber anweisen, ich habe das nicht getan, weil ich es nicht mag, aber Sie können sie anweisen, sitzungsübergreifend sich die Dinge zu merken. Das heißt also, Sie würden meinetwegen 200 Befehle von gestern drin haben, die Sie gestern beim Abspeichern hinterlegt hatten, und nochmal 100 Befehle von heute, hätten Sie also 300 Befehle irgendwo, und die natürlich mit der Cursor-Taste nach oben zurückzuholen, ist etwas mühsam. Was Sie natürlich machen könnten, wäre zum Beispiel, dass Sie sagen, okay, ich gucke mir mit History das Ganze an, und was mir davon gefällt, das hole ich mir mit der Shell, weil ich mit der Maus einfach rüber. Ich kann natürlich hier genauso gut in dem Fenster was markieren, werfe das hier unten durch Copy and Paste ein und führe das dann nochmal aus. Das wäre aber die ganz primitive Variante. Ich mache das irgendwie mit der Maus. Kann das natürlich aber noch etwas intelligenter klären. Ich könnte jetzt auch sagen, ich sage History, gebe das Ganze in eine Pipe und würde mich für alle die Befehle beispielsweise interessieren, wo irgendwie Local drin vorkommt. Weil ich irgendwo wusste, ich habe da mal was mit User Local gemacht und guck mal, ob ich das Local sehe. Also mache ich jetzt an dieser Stelle wieder eine Pipe, die die Daten weitergibt. Das History ist auch bloß ein ganz normales Kommando. Und suche mit dem grep-Kommando jetzt nach dem Zeichen oder nach der Zeichenfolge local. Und da sagt er mir, das sind drei Befehle, die irgendwie darauf passen. Das ist der Befehl 12, der hieß lsuserlocalbin. Dann ist es der Befehl 48, da hieß nochmal genauso. Und der Befehl 49, das ist der Befehl selber, wo ich danach gesucht habe. Und wenn Sie das jetzt schon mal wissen, zum Beispiel diese Nummer wissen, dann können Sie jetzt verschiedene Dinge tun. Jetzt könnten Sie zum Beispiel sagen, führ mir den Befehl mit der Nummer so und so einfach nochmal aus. Also Sie greifen auf die History zu und befehlen, dass genau dieser Befehl nochmal zu wiederholen sei. Ich würde im einfachsten Falle also schreiben, Ausrufezeichen 12. Das heißt, wiederhole aus der History den Befehl 12. dann schreibt er mir diesen Befehl auch hin. Er sagt, da habe ich also jetzt gefunden das. Und dann führt er diesen Befehl tatsächlich aus. Also wenn Sie häufig solche Dinge haben, dann können Sie das natürlich wunderbar über diesen Weg realisieren. Sie könnten auch so etwas tun, dass Sie sagen, ich schreibe dieses Ausrufezeichen 12 hin und habe dann vielleicht eine bestimmte Tastenkombination definiert, die besagt, hole mir den Befehl aus der History in meine aktuelle Zeile. Bei mir habe ich das über Escape-Leerzeichen definiert. Da kommt dann einfach dieser Befehl nochmal zu Ihnen hinein, wird aber noch nicht ausgeführt, sondern wird erstmal zur Editierung angeboten. Es wäre also jetzt kein Problem zu sagen, okay, User-Local-Bin war es nicht, sondern ich nehme das Bin weg und will User-Local sehen. Also Sie holen sich den Befehl zurück, modifizieren ihn, schicken ihn weg. Das geht zu machen. Oder aber Sie machen sowas, dass Sie sagen, ich will einen bestimmten Befehl aus der History benutzen, mit einem Editor fixen, also faktisch nochmal etwas verändern und dann zur Ausführung bringen. Das könnte ich also so machen, indem ich schreibe FC wie Fix Command und dann die Nummer 12. Damit wird mir jetzt diese Kommandozeile in einen Editor meiner Wahl definiert oder hineingeführt. Bei mir ist das logischerweise der VI. Sie haben schon gesehen, ich habe eine gewisse Affinität zu diesem Link. Andere Leute mögen Emacs oder sonst was, ganz egal. Das soll also gar nicht darum gehen, sondern ich kann eben den am besten bedienen und habe also jetzt in diesem Editor dieses LS zur Verfügung. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, also das, was ich gerade eben auf der Kommandozeile gemacht habe, mache ich jetzt hier im Editor. Ich lösche also einfach diesen Teil. Und vielleicht möchte ich noch was anderes machen. Ich möchte vielleicht wissen, wie viele Elemente stehen denn in diesem Directory. Also mich interessiert gar nicht, was da wirklich als einzelne Einträge drinsteht, sondern die Anzahl würde mich interessieren. Könnte ich also aus dem Ding versuchen, eine Pipe zu machen. Ich würde das Ganze, was da rauskommt, in den sogenannten Word Counter leiten. Das ist ein Wortzählprogramm, das ist eins aus diesem Werkzeugkasten. Und würde zu dem sagen, und du zählst mir mal bitte die Zeilen. So, wenn ich damit fertig bin, speichere ich das ganz normal im Editor. In dem Fall hier mit ZZ würde ich das machen. Und da führt er mir das tatsächlich aus. Das heißt, dieses Fixed Command mit dieser Nummer guckt in die History, holt das in den Editor, sie ändern es ab. Und in dem Moment, wo sie es speichern, wird es auch gleichzeitig schon von der Shell wiederum ausgeführt. Also eine recht passable Angelegenheit. Was haben wir also gemacht? Wir haben hier LS-User-Local ausgeführt und haben gleichzeitig zählen lassen. Wenn Sie es mir nicht glauben, das wäre dann das. Und wenn man es mal dann von Hand abzählt, sollte eben irgendwie 23 rauskommen. Also 23 Einträge. Ich habe jetzt keine Lust, das zu zählen. Ich glaube es ihm einfach, wenn er es tut. Also ich habe es weitergeleitet, Word Count minus L, und damit kann ich das also ermitteln. Sie sehen, ich bin da sehr flexibel mit dem, was ich hier so anstellen kann. Jetzt kann es, ja bitte. Da kann man einstellen. Ich glaube, ich habe bei mir 1000 Kommandos eingestellt. Das haben Sie aber die Möglichkeit. Na, das kommt drauf an. Sie können die saven lassen, also automatisch speichern lassen, und dann ist die beliebig lange da. Dann hält er eben die letzten 1000 Befehle über die Historie von gestern, vorgestern und so weiter und heute. Also da ist nur die Anzahl entscheidend. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben 1000 eingestellt, dann würde er sich 1000 merken, und wenn Sie den 1000 ersten Befehl geben, würde der allererste vorne rausfallen. Also das so zyklisch wird das herausgeschoben. Das schreiben Sie in diese Bash-RC hinein. Also alles das, also wenn Sie das noch detailliert interessiert, können wir uns das im Nachgang auch gerne nochmal zusammen anschauen. Könnte ich Ihnen das zeigen. Ne? Ich glaube, Safe Hist oder so ähnlich heißt das. Ich glaube, ja, ich habe es ihm abtrainiert. Nee, das erhält er im Standardfall. Ich habe es ihm abtrainiert, das stimmt. Ich wollte das nicht. Ich bin so ein Mensch, ich logge mich jeden Tag aus, da bin ich auch ein ganz besonderer Administrator. Meistens lassen die Administratoren ihre Sitzungen eine Woche lang laufen oder so, oder noch länger. Ich persönlich mache abends meinen Laden zu, frisch auf, und ich will jeden Tag mit einem neuen initialen Stand beginnen. Deshalb habe ich ihm das abgewöhnt, dass er sich das über die Sitzungen hinweg merkt. Also nur in der aktuellen Shell bei mir. Okay. Was könnte ich Ihnen nochmal Schönes zeigen? Ach ja, eine Sache wollte ich Ihnen noch zeigen. Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt angefangen, eine Kommandozeile zu tippen oder irgendwie zu verändern, und dann merken Sie, naja, das, was jetzt die Shell so bietet vom Editor her, ist nicht ganz das, Sie brauchen was Komplexeres an der aktuellen Stelle, wo Sie stehen. Nehmen wir mal an, Sie haben also so eine Zeile sich hierher genommen, mal sehen, ob ich wieder eine hübsche finden kann. Die hier zum Beispiel, die könnte ja doch etwas komplex sein, sage ich mal. Und jetzt möchte ich gerne also aus diesem zwar nicht schlechten, aber doch etwas begrenzten Editor der Shell heraus in einen vollwertigen Editor umsteigen. Also aktiv, so wie ich es gerade eingetippt habe, möchte ich es übernehmen, komplettieren und dann ausführen. Und da hat die Bash eine schöne Kombination, Ctrl-X-E. Also ich gebe Ctrl-X, Ctrl-E und damit springt er aus der aktuellen Kommandozeile in den Editor meiner Wahl, in dem Fall wieder der VI halt eingestellt, und damit habe ich die Kommandozeile hier. Und jetzt kann ich die mit allen Mitteln des VIs verändern oder mit den Mitteln des Editors, den ich gewählt habe. Ich könnte also jetzt zum Beispiel sagen, hier will ich mal 10 Zeichen löschen, immer noch ein bisschen viel, dann nehme ich die noch raus und will meinetwegen nur von solch einem Pfad die Musterauflösung hinkriegen. Das wird jetzt nicht funktionieren. Dadurch, dass ich eben diese vielen Punkte weggenommen habe, wird es also an dieser Stelle kein EDC geben. Das werde ich sehen. Aber ich will ja auch nur demonstrieren, dass man also seine aktuelle Kommandozeile in Editor reinladen kann, dann beliebig verändern kann mit allen Regeln der Kunst. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will dahinter gleich noch ein Kommando ausführen. Ich will nämlich nochmal rauskriegen, wie ist denn die aktuelle Zeit auf meinem System. Also das soll meinetwegen danach gleich ausgeführt werden, diese beiden Dinge. Das schicke ich jetzt weg. Da sagt er mir natürlich an der ersten Stelle, das ist nichts. Da kommt also das Muster einfach zurück. Und hier kommt der Zeitstempel heraus, wann ich dieses Kommando Date abgesetzt habe. Also Sie sehen, Sie sind jederzeit flexibel umsteigbar von dem integrierten Editor der Shell in Ihren Fullscreen-Editor, den Sie sich gewählt haben, und zurück. Also das können Sie machen. Das wollte ich nur noch mal demonstrieren, weil das ja gerade auch dann, wenn Sie komplexere Konstrukte schreiben, nehmen wir mal an, Sie schreiben eine Schleife, das kann ich Ihnen auch mal zeigen, also nicht nur solche einsilbigen Kommandos, sondern wirklich was Komplexeres, dann macht sich das relativ gut, das zu können. Nehmen wir mal an, Sie wollen, was könnten wir denn mal wollen? Wir könnten meinetwegen mal wollen, dass wir alle 10 Zahlen ausgeben, von 1 bis 10 von mir aus, und immer noch eine Trennlinie dazwischen malen. Das geht dann nicht mehr mit so einfachen Konstrukten, die man da hat, wie zum Beispiel SEC oder so, die sowas können, sondern ich will eben in der Schleife die Zahl ausgeben und will dann den Trenner ausgeben. Das soll meine Zielstellung sein. Und wenn ich das dann editieren möchte, weil das ein bisschen komplexer ist, dann macht dann schon Editor vielleicht doch Sinn. Also fange ich mal an dieser Stelle und sage vor, also eine Schleife, ich durchlaufe eine bestimmte Variable für eine bestimmte Menge. Ich sage, die Variable heiße i, und vor i in, und jetzt versuche ich das gleich mal über so ein Kürzel zu klären, über so eine Musterexpandierung, so, vor i in 1 bis 10. Jetzt, da hat er irgendwas gehabt, da hat er was gegen mich gehabt, da hat er gesagt, Kommandozeile, ich habe das einfach nochmal wiederholt, Enter gedrückt, jetzt nimmt er es, gut, okay. So, vor i in 1 bis 10, jetzt sage ich, okay, ich will das mit dem Editor weiter bearbeiten. Also, Ctrl-XE, da ist er gar nicht lieb mit mir, okay, dann lasse ich das. Dann versuche ich es nochmal von vorn. Okay, also was hätte ich immer noch zur Auswahl? Die Maus. Wenn es gar nichts geht, habe ich die Maus. Kann ich das zumindest zurück? Dann gebe ich es doch erstmal fertig ein, schreibe ich hin Do, dann Echo $i, Echo mein Trenner und dann Done. So, das wäre jetzt also eine Schleife in der Bash, die besagt, durchlaufe für die Variable i alle 10 Zahlen, das ist also jetzt dieses Konstrukt, und dann ist festgelegt, dass das immer mit do und dann alles abzuschließen. Also zwischen den Wörtern do und dann, also tue es und hab's getan, wird all das aufgeschrieben, was zu machen ist. Erstes Kommando wäre, gib mir den Inhalt von i aus, und zweites Kommando ist, schreib einfach so eine Trennlinie raus. Schauen wir mal, ob das wirklich so funktioniert. Ja, Tatsache, das sieht gut aus. Also 1 Trennlinie, 2 Trennlinie und so weiter. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich hole mir das zurück. Genau, jetzt funktioniert es auch. Also wenn das Kommando mal komplett drinsteht, klappt es aus der History. Habe also jetzt mit dem Cursor einfach dieses Kommando, das letzte eingegebene Kommando zurückgeholt, habe mit Ctrl-XE meinen Editor gestartet und könnte nun diese Schleife beliebig erweitern. Ich könnte also jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gebe also jetzt hier das i aus, dann gebe ich den Trenner aus, dann gebe ich von mir aus, i plus 2 nochmal aus, aus irgendeinem Grund. Ich will also nochmal was rechnen. Und dann nochmal einen anderen Trenner, sodass ich immer die Zahl sehe, die Zahl plus 2, nochmal einen anderen Trenner und so weiter. Und das macht sich natürlich hier günstiger, in so einem mehrzeiligen Kommando das mit dem Editor hinzukriegen. Was würde ich tun? Ich würde mir meinetwegen diese beiden Befehle markieren und kopieren. Da hätte ich sie schon mal irgendwie doppelt da. Dann sage ich, okay, der Trenner soll jetzt hier ein anderer sein, soll also sowas sein. Und hier möchte ich natürlich gerne noch i plus 2 haben. Auch das kann die Shell relativ gut. Sie haben also die Notation $i, das heißt, gib mir den Inhalt von i aus, also das sagt dieses hier oben, was wir haben. Und das, was ich hier geschrieben habe, ist, gib mir das Ergebnis des mathematischen Ausdrucks i plus 2. Also Sie haben die Möglichkeit, in der Bash in bestimmten Formen zu rechnen, in der Regel mit Ganzzahlarithmetik. Und Sie können also mit so einer Konstruktion Dollar, Klammer, Klammer, eine Berechnung ausführen lassen, direkt in der Shell, da brauchen Sie kein externes Programm. Wenn ich das dann habe, würde ich das wegschicken. Und dann gucke ich mir das nochmal an, siehe da, 1 und 3 stehen hier, 2 und 4, 3 und 5 und so weiter. Also wir haben tatsächlich diese Schleife so hinkonstruiert, wie wir sie wollen. Ich wiederhole sie nochmal kurz, dass Sie sie nochmal sehen können. Nochmal aus der History mit der Cursor nach oben Taste, Ctrl-XE in den Editor hinein. Also nochmal das Konstrukt kurz erklärt, vor i in bedeutet also durchlaufe mit der Variablen i eine Liste. Um diese Liste nur auszudrücken, habe ich eine spezielle Notation der Bash-Abversion 3.0 benutzt. Das ist so ein geschweifter Ausdruck, wo ich schreibe Beginn-Element, Punkt, Punkt, End-Element und damit iteriert er automatisch über diese Menge. Das könnt ihr auch mit Buchstaben machen, da geht er als Alphabet durch. So ist er halt die Zahlen durchgegangen. Und was zwischen Do und Done steht, ist das, was er in jedem Schritt ausführt. Das ist ja der Schleifenkörper. Erste Anweisung, gib mir den Inhalt von I, dann gib einen Trenner bestehend aus einfachen Minuszeichen, dann gib das Ergebnis von I plus 2 einen anderen Trenner und schließe die Schleife ab. Also das ist damit gemeint. Und wie Sie sehen, kann man also doch damit schon einigermaßen komplexe Dinge tun. Man hat Schleifen zur Verfügung, Sie können also wiederholt Dinge ausführen, Sie haben Alternativen zur Verfügung, Sie können also sagen, wenn eine bestimmte Bedingung gilt, dann mach dieses, ansonsten mach was anderes. Sie können eine Mehrfachauswahl formulieren, Sie können also sagen, wenn eine Variable nun mit A beginnt, dann mach dies, beginnt sie mit B, dann mach das, beginnt sie mit C, mach irgendwas anderes. Also all solche Dinge aus der prozeduralen Programmierung kann man mit Hilfe der Shell realisieren. Nun könnte es ja sein, Sie wollen dieses, was Sie hier aufgebaut haben, mühevoll sich zusammengebaut haben, nun längerfristig aufheben, dann hätten Sie gleich über diesen Weg auch noch eine Chance, das abzuspeichern. Sie sind ja jetzt im Editor Ihrer Wahl. Sie könnten also jetzt sofort sagen, ich mache jetzt den Befehl wwwrite im VI und schreibe mir das Ganze nach von mir aus Linux-Tag Zähler. So, also Zähler.shell. Damit hätte ich jetzt das Ergebnis, was ich mir mühevoll zusammengebaut habe, auch nochmal in der Datei aufgehoben. Könnte jetzt das Ganze nochmal ausführen lassen, das ist okay, aber ich habe es ja jetzt als Datei auch wirklich dauerhaft gespeichert. Noch bin ich also nicht an der richtigen Stelle, ich müsste mal in mein Home-Verzeichnis gehen, gehe in das Verzeichnis Linux-Tag und gucke jetzt mit ls dort hinein und stelle fest, tatsächlich, da liegt Zähler Shell. Und jetzt wäre die Frage, wie kann ich denn das nun ausführen? Wenn ich also so ein Shell-Skript, das ist ein ganz einfaches Shell-Skript, was wir uns geschrieben haben, also eine Ansammlung von Shell-Befehlen, in dem Fall konkret sogar einer, also eine Schleife, wo dann wieder Detailbefehle im Inneren des Körpers stehen. Wie kann ich das Ding zur Ausführung bringen? Idealerweise wäre es ja so, dass ich hinschreibe Punkt Schrägstrich Zähler. Das nimmt er aber schon mal nicht, das expandiert er gar nicht, weil er sagt, das ist nicht ausführbar. Das kannst du so nicht machen. Okay, wenn was ausführbar sein soll im Unix, braucht es dieses Ausführungsrecht. Wir gucken uns nochmal mit ls-l die Rechte an. Stellen also zum Beispiel hier fest, dass das Dubletten-Shell, hier oben dieses Shell-Skript, das ist ausführbar, weil da in der vierten Spalte dieses X steht. X, also Executable für den Nutzer. Dort ist das Recht gegeben. Bei Zähler sehen wir es nicht, dort ist nur das Lese- und Schreibrecht gegeben. Das heißt also, der erste Versuch wäre, dass ich jetzt dieses gespeicherte Shell-Skript einfach ausführbar erkläre, dass ich einfach die Dateiattribute setze, ausführbar. Dazu gibt es ein Kommando, das nennt sich Change Mode, also ändere den Modus, ändere die Rechte. Und ich sage jetzt, er möge bitte das Ausführungsrecht hinzuaddieren. Also er möge bitte dieser Datei das Ausführungsrecht geben, bitte auch für alle Nutzergruppen und sonstige. Und das habe ich jetzt getan. Und jetzt gucken wir uns das Gleiche nochmal an. Und da sehen wir zumindest schon erstmal das X-Recht. Das ist ein guter Ansatz dafür, dass das Ding wirklich mal ausführbar wird. Jetzt nimmt die Bash auch, sie expandiert es, wenn ich es jetzt so eingebe. Und sie führt es sogar aus. Sie sehen also, jetzt habe ich schon mit dieser Konstruktion ein erstes kleines Skript geschrieben. Das könnte ich jetzt sogar nachts, aus welchem Grund auch immer, es hat halt keinen wirklichen inhaltlichen Sinn, aber wenn es einen Sinn hätte, könnte ich es jetzt zum Beispiel nachts immer 23 Uhr laufen lassen. Da könnte ich also der Maschine sagen, du immer 23 Uhr dieses Skript und von mir aus die Ausgabe sogar noch irgendwohin umgelenkt. Das wäre jetzt kein Problem, das könnten wir ja machen. Wir bräuchten ja nur eins zu tun. Wir würden diesen Zähler nochmal aufrufen und würden das umlenken von mir aus in die Dateiausgabe. Wäre ja kein Problem. Können wir genauso nutzen wie jedes schon eingebaute Kommando. Ist ja jetzt von uns selbst geschrieben. Jetzt hat er also die Dateiausgabe erzeugt. Wir können sie uns mal direkt auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Dazu benutze ich das Kommando cat. Das ist für die, die DOS kennen, so etwa wie das type. Also Ausschreiben der Datei, die da steht. Das kann auch eine ganze Menge mehr. Aber in dem Fall im einfachsten Anwendungsfall hätten wir eine Ausgabe dieser Datei auf die Konsole und tatsächlich das Ergebnis, was dieser Zähler erzeugt hat, steht jetzt in der Datei und wir haben es uns angeschaut. Wir können es natürlich auch mit VI angucken, das wäre auch keine Hürde. Das können wir tun, sehen Sie hier. Oder wir könnten es auch mit LESS anschauen, auch das wäre möglich. Dann können wir es hier durchblättern und irgendwann, wenn wir die Nase voll haben, drücken wir Q und gut ist. Also so sehen Sie, haben Sie eine erste Automatisierung herbeigeführt, also ein ganz simpler Ablauf letztlich, der aber immer wiederholt durchgeführt werden kann. Wenn sich das das Gleiche mal vorstellen in einem grafischen Programm, schwierig zu automatisieren, immer wieder die gleichen Schritte. Es gibt auch solche Recording-Mechanismen, die dann irgendwas aufzeichnen und das versuchen wieder auszuführen. Aber hier sind Sie natürlich sehr, sehr flexibel. Und Sie können so ein Skript natürlich richtig komplex schreiben. Es gibt also Shell-Skripte, die haben einige tausend Zeilen, wo also wirklich richtig Programmlogik drinsteckt. Wo Sie also komplexe Dinge auf Ihrer Maschine machen. Also zum Beispiel, wir benutzen solche Sachen, um Datenbanken des Nachts ins Backup zu schieben, also um einfach solche Datenpflegearbeiten zu machen, um bestimmte Integritäten zu prüfen etc. Das wäre ja sehr mühselig, wenn das der Administrator alles drei nach jeden Früh anschieben müsste. Das wird also zeitgesteuert gemacht und Sie sehen dann am Ende, am Morgen, wenn Sie als Administrator hinkommen, die Ergebnisse bereits vorliegen, können einfach schauen, hat alles geklappt in der Nacht oder geht es der Datenbank gut, der Maschine gut und so weiter. Also diese Sachen können Sie tun. Hätten wir noch was Hübsches, was ich Ihnen zeigen könnte? Vielleicht noch mal ganz kurz was. Wir haben ein bisschen navigiert vorhin im Filesystem. Wir haben jetzt auch mal ein kleines Skript angelegt. Wir haben aber noch nicht so richtig gezeigt, wie wir zum Beispiel mal ein Verzeichnis anlegen, wie wir Dateien kopieren und wie wir das Ganze auch wieder loswerden. Auch das kann man relativ flink über die Shell erledigen. Nehmen wir also mal einfach an, Sie wollen sich mal die Passwortdatei Ihres Systems angucken, das sei Ihr Beispiel, und um die in Ruhe beäugen und bearbeiten zu können, kopieren Sie sich die einfach mal. Ich nehme die deshalb, weil da relativ viel drinsteht und weil es die auf jedem System gibt. Ich würde also mal zum Beispiel in mein Home-Verzeichnis wechseln, indem ich mit cd dahin gehe und würde mir jetzt ein Verzeichnis groß P anlegen, was die Passwd aufnehmen soll, und würde hinschreiben mkdir P, also mache ein Directory, make Directory P. So, wenn ich das ausführe und ich das hier darf, wird tatsächlich so ein Verzeichnis angelegt. Ich wechsle jetzt in dieses Verzeichnis hinein mit groß P, gucke mir mit ls den Inhalt an und stelle fest, noch nichts drin. Das ist okay. So, und jetzt kopiere ich mir die Passwortdatei des Systems, indem ich hinschreibe edc passwd. Das heißt also kopiere, cp copy, das File, was vorn steht, edc passwd, die Passwortdatei des Systems mit allen Nutzern, Punkt, das aktuelle Verzeichnis. Da hole ich mir das jetzt einfach mal hierher. Habe ich also eine lokale Kopie erzeugt. Ich darf die ja im System lesen, in der Regel. Ich darf sie aber natürlich nicht schreiben. Das darf nur der Administrator. Ist ja klar, kann ja nicht jeder einfach neue Nutzer eintragen. Ich gucke mir das an. Ja, schön, 1,5 Megabyte etwa, die Datei passwd. Und jetzt könnte ich die mit allen Regeln der Kunst bearbeiten. Ich könnte jetzt dort drin suchen, ich könnte die mit dem Editor bearbeiten. Ich könnte zum Beispiel mal sagen, zeig mir doch mal die ersten 10 Zeilen von dem Ding an. Mache ich also zum Beispiel sowas, head minus 10, gib mir den Kopf, die ersten 10 Zeilen an. So, da hat er die. Jetzt könnte ich ihm sogar sagen, gib mir von den 10 ersten Zeilen die letzten 3. Auch sowas wäre möglich. Also, dass man dann sozusagen die Zeile 8, 9 und 10 hat. Auch sowas kann man sich konstruieren. Da hilft uns wieder eine Pipe und das Partnerkommando zum head. Das heißt also, head minus 10 passwd würde jetzt die ersten 10 Zeilen bilden und mit tail minus 3 könnte ich mir zum Beispiel die letzten 3 davon heraussuchen. Sie sehen das, Halt, Mail und Use ist hier unten dann nochmal da, Halt, Mail und Use. Also diese Dinge können Sie hier machen. Jetzt könnten Sie diese Datei aber auch sortieren. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, die Sie im eigentlichen System nie haben, weil Sie die nie zurückschreiben können. Wäre aber kein Problem, diese Datei zu sortieren, indem Sie hinschreiben, sortiere mit Ausgabe in diese Datei die Datei. Das heißt, die Sortierung läuft so ab, der liest die ein, sortiert die im Speicher und schreibt die in die Datei zurück. Das sehen Sie auch dann an der Modifikationszeit. Eben war sie noch mit 10.22 modifiziert. Jetzt habe ich sie zurückgeschrieben, mache dann mein ls-l und stelle fest, jetzt ist sie 10.23 geschrieben. Also jetzt können Sie wirklich an dieser Stelle manipulieren. Wenn wir das geschafft haben, sehen Sie also, haben wir gute Möglichkeiten, mit Dateien auf der ASCII-Ebene zu operieren. Jetzt gehen wir doch mal in den Editor rein und sagen von mir aus, okay, uns interessieren wirklich nur noch die letzten paar Zeilen. Also würde ich von mir aus das alles löschen. Also 1, Punkt, Delete, sage ich mal an der Stelle mit dem Editor. Das ist jetzt immer eine Spezifik des Editors, den Sie verwenden. Bleiben am Schluss dann noch ein paar Zeilen stehen. Die speichere ich jetzt wieder zurück. Mit ls-l sehe ich, oho, meine Passwd ist jetzt klein geworden, nur noch 666 Zeichen. Und der vorherige Stand, den hat der VI aufgehoben unter passwd.bug. So, jetzt wenn ich sage, das mit dem Bug, das interessiert mich nicht, da könnte ich jetzt hingehen und könnte sagen, lösche mir alles das, was mit Bug heißt. Das wäre dann das Kommando remove, also lösche, rm-bug, alles wieder weg. Tatsächlich, jetzt bleibt die Passwd so stehen, wie sie ist. Die kann ich natürlich nun wieder durchsuchen, mit Wordcount zählen. Also wie viele Zeilen habe ich in dem Ding? Noch sieben Zeilen habe ich also übrig gelassen. Das alles kann ich machen. Und wenn ich dann das Ganze satt habe, dann könnte ich versuchen, auch die Daten wieder loszuwerden. Ich hatte am Anfang mit MakeDirP mein Directory angelegt. Wäre ja vielleicht ein Versuch Nummer 1. Ich möchte gern das Verzeichnis wieder loswerden. Das Gegenstück zu MakeDir heißt RMDir, also Remove Directory. Ich versuche das einfach mal. Ich gehe also mal in meine Wurzel zurück, also in mein Home-Verzeichnis, schreibe RMDirP und da sagt er mir, das geht nicht, weil die muss leer sein. Also das Verzeichnis muss leer sein. Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe da nochmal rein und mache sie leer. Könnte ich ja machen. Also sage ich hier RMP Stern. Also alles, was da drin steht, weg. Und dann geht es tatsächlich. Oder aber ich setze das Kommando RM an mit einer ganz harten Option, das da heißt, lösche baumübergreifend alles ohne Rückfrage. Auch sowas geht zu machen. Bevor ich das mache, lege ich mir aber lieber nochmal eine Kopie von mir aus von Linux-Tag nach L an. Moment. Das heißt, in dem Fall hätte ich eine Kopie von meinem Verzeichnis Linux-Tag in den Namen L angelegt und dieses minus IA sagt, kopiere alles, also A wie Archiv, archiviere alles und frage zurück, falls es das schon geben sollte. Also nichts überschreiben, und aber alles archivieren. Dieses L selber könnte ich nicht löschen, weil es auch nicht leer ist, aber der harte Befehl zum Loswerden eines Verzeichnisses mit all seinem Inhalt ist rm-rf. R steht dort für rekursiv und F steht für force, erzwinge es, frage nicht, mach. So. Und damit, wenn man also wirklich mal was komplett wegschmeißen will, ist das immer der typische Befehl und dann ist es fort. Und der Scherz unter Unix-Administratoren immer, mach doch mal bei dir bitte auf der Maschine rm-rf-. Das würde dann sozusagen die ganze Platte abräumen, bis dahin, wo das System stehen bleibt. Also das wäre eher weniger gut, wenn man das denn täte. Kann Ihnen als Nutzer nicht passieren. Wir können diesen Befehl durchaus mal hier absetzen. Das würde gehen. Und das klappt natürlich nicht, weil ich keine Rechte habe für dieses ganze Spielchen. Ja, das ist klar. Er hört aber doch mal lieber auf. Er weiß, wo er noch hingerät, was er dann doch machen darf. Ist also nicht schlimm. In dem Fall habe ich nichts Böses angerichtet. Ich bin ja zwar Administrator, aber das weiß das System nicht, weil ich in dem Fall als normaler Nutzer angemeldet bin. Okay, das mal als Einblick in diese Welt. Wir uns, so administrieren wir Maschinen. Sie haben es gesehen, mit SSH komme ich auf eine andere Maschine, kann dort einiges operieren, kann hier mich als Operator im Filesystem bewegen, ich kann meine Prozesse anschauen, ich kann viele Dinge mehr machen. Ich kann, wenn ich das sogar will, auch im Web browsen. Auch es gibt auch Webbrowser für diese Oberfläche. Da muss ich allerdings sagen, das mache ich dann doch nicht. Das ist etwas unbequem. Also da nehme ich auch einen Firefox, wenngleich ich eben meine Mail über die Pine lese, was im ASCII gesteuert funktioniert. Ich möchte eins noch erwähnen, das stand auch in der Ankündigung drin, ohne dass ich es jetzt hier vielleicht zeige. Sie können dieses Wissen, wenn Sie es denn einmal oben haben, auch noch Windows mitnehmen. Falls Sie also die Aufgabe haben, so wie es uns auch geht, Windows- und Unix-Maschinen administrieren zu müssen, dann können Sie sich auf den Windows-Maschinen die sogenannte Zygwin-Umgebung installieren. Das ist also sozusagen die GNU-Umgebung für Windows. Und dann haben Sie die Bash mit vielen Kommandos aus diesem Werkzeugkasten zur Verfügung und können dann selbst unter Windows eben mit CD, RM, RMDir, MakeDir und diesen Dingen, die ich Ihnen gezeigt habe, operieren. Ob das immer bequem ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest für die Automatisierung ist es für uns relativ günstig, weil wir dann nicht zwei Skriptsprachen, eben die von Windows und von Unix lernen müssen oder einsetzen müssen, sondern wir können dann mit den gleichen Mitteln, die wir einfach schon mal gelernt haben, auch dann unter Windows unsere Arbeiten zum großen Teil erledigen. Also das einfach mal noch mit Erwähnung. Es ist nicht auf Linux beschränkt und es ist auch nicht beschränkt auf Linux von der Seite her, dass es in anderen Unix nicht gelten würde. Die Bash gibt es eigentlich für alle Unix-Varianten, die mir so bekannt sind. Und natürlich auch diesen Werkzeugkasten. Das heißt, wenn Sie das Wissen einmal verinnerlicht haben, sind Sie durchaus auch in der Lage, auf anderen Unixen, die Sie bis dato noch gar nicht gekannt haben, zu operieren. Ja, das wäre von meiner Seite aus das, was ich Ihnen erzählen wollte in dieser Zeit. Ich bin gern bereit, noch auf Fragen zu antworten, sofern ich das kann. Und ich könnte auch dann gerne noch mal ein Stückchen vorkommen, wenn jemand noch was ganz Spezielles hätte. In ganz seltenen Fällen ja. In ganz seltenen Fällen, den Midnight Commander meinen Sie jetzt, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in CPIO-Archiv reingucken will oder sowas in der Art oder in RPM-Paket oder ähnliches, da nehme ich das schon mal. Oder ich will jetzt wirklich mal zwei Verzeichnisse nebeneinander legen, will die irgendwie abgleichen. Wir sagen, okay, die Datei, die muss hier raus oder ähnliches mehr. Ja, aber Sie können natürlich auch, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, aufgrund der mangelnden Zeit, Sie können natürlich auch mit Diff zum Beispiel, es gibt so ein Diff-Kommando im Werkzeugkasten, können Sie auch Verzeichnisse ganz gut abgleichen. Da sehen Sie, welche gibt es nur in dem einen Pfad, welche gibt es in dem anderen Pfad. Wie unterscheiden die sich auch inhaltlich? Also wenn es die beide gibt, wo ist da die Differenz? Also solche Dinge können Sie tatsächlich über den Werkzeugkasten abfangen. Das entscheide ich persönlich von Fall zu Fall. Wenn mir das mit dem Werkzeugkasten etwas zu beschwerlich ist, dann kommt der MC zum Einsatz. Aber ansonsten ist es meistens wirklich Shell mit Copy, Diff, RM, RMD und so weiter. Ja? Sehr gute Frage. Ich zeige es Ihnen, warum. Das ist wieder meine Spezifik. Ich frage, was ist Pine? Und Pine ist bei mir auf Alpine gesetzt, weil auf meinem eigenen Arbeitsplatzrechner ist schon die nächste Version von Pine installiert, die Alpine. Die gibt's aber hier noch nicht. Und da habe ich ihm faktisch durch den Backslash gesagt, bitte nicht den Alias auflösen, sondern wirklich den Namen Pine stoppen. Weil wenn ich jetzt Pine ohne irgendwas aufrufe, sagt er mir Alpine not found. Deswegen habe ich das gemacht. Ja? Ja, Sie müssen bedenken, wo jetzt das, wo das Laufwerk eingebunden ist. Also Sie müssen wissen, wo im Dateibaum Ihr Laufwerk auftaucht. Das wäre vielleicht das Problem. Warten Sie mal, ich kann es probieren. Da müssten wir halt mal schauen, ob wir einen Stick schnell rankriegen. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das können wir versuchen. Da würde ich mal versuchen, meinen Stick hier anzustecken. Und dann schauen wir mal, was passiert. Sehen, ob es geht. Sehen, wo der sein USB hat hier. So, gucken wir mal. Mal gucken, was passiert. Also müsste sich ja eigentlich irgendwie melden, wenn ich jetzt den Stick ihm hier anbiete. Mal sehen, ob es wirklich tut. Oder auch nicht. Doch, macht er. Das sage ich jetzt erstmal von mir als in einem neuen Fenster öffnen. Das interessiert mich aber nicht so wirklich. Was ich jetzt an der Stelle machen würde, ist, ich würde erstmal schnell mit dem Kommando Mount gucken, was alles so im System eingehängt ist und würde an dem Mount erkennen, dass also das Gerät FSDC1 mein Stick ist und angesprochen wird unter Media Disk. Also faktisch, das ist jetzt automatisch von dem System eingehängt worden unter /media unter /disk. Das ist ein Name, den hat er vergeben, den habe ich nicht vorab definiert. Das bedeutet also jetzt, wenn ich mit CD nach Media Disk gehe beispielsweise, bin ich dann auf meinem Stick, logisch gesehen. Mache ich jetzt einfach mal. Gehe also dorthin und gebe dort LS. So, da liegt hier irgendwas rum, da habe ich mir mal eine SUSE-CD als Image kopiert und auf diesen Stick gelegt und so weiter. Sehen Sie also, hier liegt hier rum. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, jetzt will ich die Passwortdatei, über die wir vor uns gesprochen haben, auf diesem Stick mitnehmen. Da könnte ich also jetzt hinschreiben, copy etc.passwd nach hierher. So, jetzt kopiert er das rüber. Also ich gebe ganz normal den Pfad an und gebe hier Punkt an, weil ich ja auf dem Stick stehe. Ich bin ja vorher über Media Disk dorthin geraten. So, das dauert jetzt eine kleine Weile, bis er das nun so schreibt, aber er macht was, das Lämpchen leuchtet. Möglicherweise ist er ein bisschen ungünstig eingebunden, das kann in den Optionen manchmal liegen. Also je nachdem, mit welchen Optionen Sie die externen Geräte einbinden, sind die schneller oder langsamer beschreibbar. Wahrscheinlich war das ein bisschen langsam hier, seit es drum, die 1,5 Megabyte haben wir geschafft. Und jetzt sehen Sie tatsächlich, wo habe ich es jetzt hier unten, die Passwd? Sie sehen es hier, ist sie da. Jetzt liegt sie hier. Jetzt haben Sie sie dorthin kopiert. Und jetzt haben Sie das Problem, jetzt müssen Sie aber ja den Stick wieder ausbinden an der Stelle. Und das Ummount, dass es das Gegenstück wäre zu dem Media Disk, wo das Mount also automatisch erfolgt ist, das dürfen Sie nicht, wenn Sie nicht root sind. Zu Hause, wenn Sie natürlich die Maschine administrieren, können Sie mit zu die Root-Rechte erlangen und können das wieder raushängen. Ich könnte das jetzt auch machen, weil ich auf den Maschinen root werden darf. Normalerweise müssen Sie es aber jetzt, wenn es grafisch eingehängt wurde, ist auch grafisch wieder aushängen. Da müssten wir also hier nochmal gucken und müssten beispielsweise sagen, wir gehen zu den Speichermedien, sehen also hier dieses 8 GB Wechsellaufwerk. Ich drücke also die rechte Maustaste und sage sicher entfernen. Und wenn ich Glück habe, kriege ich es irgendwo auch wieder los. Bis jetzt aber noch nicht wirklich, wie mir scheint. Moment, muss ich nochmal gucken. Nicht, dass ich irgendwo noch auf dem Verzeichnis stehe. Das wäre schlecht. Nee, das tue ich aber hier wirklich nicht. Gut, theoretisch hätte es so sein sollen, dass ich das jetzt also über sicher entfernen wegbekomme. Das mag er jetzt nicht so wirklich, da hätte man möglicherweise als Nutzer schon ein Problem, das hat aber nichts mit der Shell zu tun. Ich mache es jetzt einfach mal über die Shell, weil ich es darf und wenn Sie es zu Hause haben und Ihren eigenen Rechner haben, dürfen Sie es auch. Ich habe also hier ein Kommando mal definiert, das ist auch wieder bloß ein Alias, der ein sudo bash ausführt. Also faktisch mit dem sudo-Kommando werde ich dann automatisch root. Dieser Name rührt bei mir noch aus einer Historie heraus, da hatte ich mir früher selber mal was geschrieben, das hieß Raise My Level, also faktisch erhöhe mein Administrationsniveau, daher kommt dieser Name. Und das ist im Endeffekt wirklich nur ein Alias für Sudo-Bash, wer das schon mal gemacht hat. Über diesen Sudo-Mechanismus kann man ja festlegen, welcher Nutzer welche privilegierten Befehle ausführen darf. Und wenn Sie eine Bash ausführen dürfen, sind Sie eben dann in der Lage, eine Root-Shell, also eine Shell als Administrator auszuführen. Und jetzt könnte ich also wirklich machen, Media-Disk ummount. Und die Root darf das, da kommt keine Fehlermeldung und damit sind Sie die Sache wieder losgeworden. Sie können das Ganze auch nochmal kontrollieren. Jetzt ist dieses Media-Disk wieder verschwunden und Sie haben die Passwortdatei tatsächlich jetzt auf dem Stick. Und analog würde das mit einer CD funktionieren. Sie legen die ein, die kriegt dann irgendeinen Pfad, Media hast du nicht gesehen, und dann können Sie dahin oder darunter etwas kopieren. Natürlich nicht draufschreiben, ist klar im Normalfall, weil die ja nur lesbar ist. Aber genauso würde das funktionieren. Sie integrieren die Medien in den Dateibaum, weil es ja keine Laufwerke gibt. Sie machen ihre ganz normalen Operationen, Copy und so weiter, und Sie machen am Schluss dann das Ummount, beziehungsweise, wenn es ordentlich funktioniert, über diese grafische Schnittstelle mit sicher entfernen. Warum das jetzt nicht gegangen ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Dann hätte es sein können, dass er vielleicht das Filesystem zerstört hätte, weil er noch nicht in der Lage war, alle seine Puffer zurückzuschreiben, weil er hält ja bestimmte Daten im Puffer, also im Hauptspeicher. Und das könnte natürlich dann im Endeffekt zu Verlusten geführt haben. Da ich aber XFS auf diesem Stick habe, und das ein sehr robustes Filesystem ist aus dem Unix-Umfeld, denke ich mal, wäre gar nicht viel passiert. Das XFS repariert sich beim nächsten Mounten wieder selbst, im Normalfall. Der führt nämlich einen Log-File mit und merkt sich, was er zuletzt gemacht hat. Und wenn man es nicht ordentlich abschließt, sollte das trotzdem funktionieren. Es gibt ein Kommando, das nennt sich Sync, S-Y-N-C. Damit werden in der Regel alle Puffer, also alle offenen Puffer, die noch Daten enthalten, im Prinzip gezwungen oder vom System aus auf die Platten zurückgeschrieben. Aber trotzdem würde ich immer empfehlen, ein Ummount zu machen auf einem Filesystem. Das sollte man trotzdem tun, weil vielleicht doch noch die letzte Operation, der letzte Eintrag oder irgendwas fehlen kann. Man weiß es ganz einfach nicht. Na? Nee, also eigentlich nicht. Auch wenn Sie drinstehen, also zum Beispiel nehmen Sie an, Sie haben zwei Shells. Sie haben einen Mount gemacht, stehen jetzt auf Media Disk in der einen Shell und wollen in der anderen das Ummount machen. Das lässt er nicht zu. Das kann auch Root nicht erzwingen. Jetzt müssen alle Prozesse ihr aktuelles Verzeichnis aus diesem gemounteten Filebaum heraus bewegt haben. Sie kriegen also, wenn ein Prozess hartnäckig irgendwo steht, den nicht los. Entweder Sie analysieren dann als Administrator, welcher Prozess ist es und beenden diesen, hart, über Kill, oder aber Sie müssen warten, bis der sich freiwillig aus dieser Sache zurückzieht. Also da haben Sie keine Chance. Da passt Unix schon auf, dass also nur, wenn alle Prozesse sich zurückgezogen haben, das Ummount auch tatsächlich durchgeführt wird. Ja. Ja, das wird natürlich an bestimmten Stellen nicht funktionieren, das ist klar. Der versucht halt einfach, die Dinge durchzugehen, von Verzeichnis zu Verzeichnis. Vielleicht hakt er sich auch irgendwo mal fest, das kann schon passieren. Aber wenn Sie mal davon ausgehen, Sie machen es in Ihrem Home-Verzeichnis oder irgendwo da, wo in der Regel nur Datendateien stehen, dann klappt die Sache gut. Manchmal zu gut. Also wenn Sie sich aus Versehen vertan haben, kann das natürlich Ärger. Also nehmen wir mal an, Sie haben dort irgendwo hingeschrieben, was weiß ich jetzt, rm-rf-bug oder sowas ähnliches. Also wo Sie eigentlich nur diese Bug-Dateien wegwerfen wollen. Und es ist Ihnen aus Versehen geglückt, zwischen den Stern und dem Bug ein Leerzeichen einzuschieben. Dann steht natürlich dort erstmal Stern und das ist dann erstmal alles. Und am Schluss versucht er noch Bug, aber das gibt's dann schon lange nicht mehr. Also das ist der Albtraum jedes Anwenders. Das ist mir selber schon mal vor Jahren passiert. Wollte schnell noch irgendwas tun in der Administration, habe mir mein ganzes EDC zerschossen, weil ich genauso einen verkehrten Befehl halt eingegeben habe. Das ist eine andere Geschichte, wenn Sie jetzt ein grafisches Programm benutzen, das hat in der Regel so eine Art Papierkorb, wo Sie das Zeug wieder zurückstellen können. Das hat die Shell in dieser Form nicht. Das heißt, was Sie hier tun, das ist getan. Das ist schwierig. Also wir haben in der Regel ein automatisches Backup jede Nacht, sodass wir dann im Endeffekt auf den Stand von gestern Abend unsere Home-Verzeichnisse zurückgreifen können. Also wir haben ein Auto-Backup für 3 Wochen zurück, was unser Filesystem sowieso tut. Aber nee, also in der Regel nicht. Das ist dann in der Regel ja, das stimmt. Naja, der, der trägt ja manchmal im alten FAT-File-System zum Beispiel, trägt da auch vorne irgendwie so eine Kennung ein, E5, F5 oder irgend so etwas. Da kann man ja mit diesen Undelete-Programmen, wenn man es schnell genug merkt und noch nicht viele andere Prozesse drüber gegangen sind, kann man das dann machen. Ist aber in Unix-Dateisystemen schwieriger und vor allem, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Multi-User-Maschine, wo also viele, viele Prozesse parallel auf der Platte weiterarbeiten. Wie wollen Sie die Platte stoppen? Wie wollen Sie an die Dinge rankommen? Sie können ja den Service nicht unterbrechen, der auf der Maschine läuft im allgemeinen Falle. Das ist schwierig. Also im Normalfall ist hier Vorsicht angesagt. Backup, so schön es ist, eben für den Stand von gestern, vorgestern, ja. Aber wenn Sie gerade Ihr Programm geschrieben haben und gerade haben Sie das File gelöscht, dann ist es mehr oder minder weg. Also dafür muss man einfach ausgehen. Man könnte nun, wenn man besonders sicher operieren will, sich das RM umdefinieren. Das hat auch mal ein Kollege von mir gemacht. Der hat also dann RM irgendwie so umgeschrieben, dass es erstmal eine Kopie angelegt hat in irgendeinen Zwischenpuffer und dann das File an dem Original weggeschmissen hat. Und irgendwann ist er mal in diesen Zwischenpuffer gegangen und hat den richtig aufgeräumt. Also sowas kann man natürlich machen. Habe ich aber im Normalfall auch nicht im Einsatz. Also ich kopiere das nicht weg. Ich versuche mich eben zu konzentrieren auf das, was ich da so eingebe. Und wenn es eben schief geht, naja, dann geht es eben auch mal schief. Das ist eben dann einfach so. Ja, ich hatte da drüben zuerst die Wortmeldung, ich würde dann so links rüber zugehen, rechts rüber. Ja, ja, darum eben. Ja, ja, darum habe ich es ja auch schnell abgebrochen, Sie haben es ja gesehen. Das ist richtig, aber das gehört wiederum, das ist richtig, aber das gehört bestraft. Also wer das macht, also das, ich meine, da muss ich als Administrator halt einfach drauf aufpassen, weil sonst kann ja der Nutzer, wenn ich ihm das öffne, jederzeit ganz großen Blödsinn anstellen. Immer. Ja, also das darf ich natürlich nicht. Das ist ein Fehler, der gehört bestraft, sage ich. So, Sie waren noch? Das geht natürlich auch. Das geht. Ist aber eben bei uns, glaube ich, jetzt in den neueren Systemen nicht mehr wirklich so eingetragen, weil eben das eigentlich diese ganze Grafik im Hintergrund machen soll. Also dieses ganze System soll es eigentlich erledigen. Warum er es jetzt nicht getan hat, ich weiß es ganz einfach nicht. Bitte. Das kann sein, ja. Er hatte davon gesprochen, dass wahrscheinlich hier P-Mount verwendet worden ist beim Einhängen. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt auch keine große Erfahrung damit, ob man das hätte über P-Mount dann wieder aushängen können. Müsste man mal gucken. Ich wusste jetzt nicht ganz genau, wer das Recht letztlich hat. Also ob das dieses Hintergrunddings von der Grafik hat oder nicht, das wusste ich jetzt nicht wirklich genau. Normalerweise geht es, also so wie ich es Ihnen versucht habe zu zeigen, mit dem sicher entfernen. Das sollte eigentlich so funktionieren. Im Zweifelsfall müssen Sie halt doch Ihren Stick mitnehmen, weil wenn Sie irgendwo sind in dem Pool bei uns und es funktioniert halt einfach so nicht, Sie haben keinen Administrator in der Regel in der Nähe, dann bleibt Ihnen wahrscheinlich nicht viel anderes, als den Stick doch abzuziehen. Ja. 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 Und es ist ein Stack, das ist genau richtig, die Aussage. Also das, was Sie zuletzt reinstecken, holen Sie zuerst mit dem POP-D wieder raus. Ob der Stack überhaupt irgendwie begrenzt ist bei der Bash, das könnte ich Ihnen nicht sagen. Ich kenne jetzt keine Grenze, aber mehr als 3-4 Mal habe ich es bisher auch noch nicht benutzt in einer Sitzung. Irgendwann war es dann wieder gut, dann bin ich durch Aufkellern wieder hingekommen und dann war es erledigt. Ja. Genau, das geht. Nur wenn man das POP-D direkt benutzt, dann kellert das wirklich der Reihe nach aus. Aber wie der Kollege schon sagt, ist es natürlich auch möglich, direkt in den Stack hineinzuspringen. Das geht zu machen. Okay. Ja, wenn es das gewesen war, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht konnten Sie die eine oder andere Anregung mitnehmen. Vielleicht sagen Sie auch, ja, okay, ich gebe mir die Mühe und probiere das mal mit der Shell. Es ist am Anfang ein bisschen Arbeit, das gebe ich zu, aber wenn Sie die Hürde übersprungen haben, dann werden Sie dafür auch belohnt mit einem hohen Grad an Flexibilität. Sie können damit Dinge machen, die sonst nur schwierig zu realisieren gehen. Und das ist das, was uns bewogen hat, uns eben verstärkt mit dieser Sache zu beschäftigen. Okay, danke.